passend zu Halloween, das war ja kürzlich, wollten wir euch mal mit diesem hysterischen Gackern zu Episode 91 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts begrüßen. Das hört man hier immer wieder in Ostaustralien. Wir haben auch noch eine zweite Aufnahme, etwas schlechtere Qualität, dafür aber noch hysterischer. So, das war das Zwitschern eines Vogels namens Jägerliest auf Deutsch scheinbar. Besser bekannt ist er als Lachender Hans oder auch Laughing Jack oder auch seinem offiziellen Namen in Australien, der Kookaburra. Das ist der australische Vogel, schlechthin scheinbar, ungefähr von der Größe einer Amsel, aber deutlich stämmiger im Körperbau, hat einen kräftigen Schnabel, einen großen Kopf und eigentlich fast keinen Hals. Das ist quasi der Onkel Vernon unter den Vögeln. Und der lacht uns hier Tag ein, Tag aus beim Vorbeiradeln oder auch beim Zelten aus.
Sagen wir mal, er teilt sich den Platz des Vogels Australiens mit dem Kakadu, oder? Der ist schon auch noch sehr relevant. Und der krächzt immer, diese Kakadus, die krächzen immer total laut und schrecklich. Also so ein bisschen wie Raben bei uns, nur irgendwie auf Steroiden. Das ist auch... Das ist sehr viel unangenehmer, deswegen haben wir jetzt hier auch keinen O-Ton von dem, den wir euch antun wollen.
Aber wir haben noch einen anderen, zweiten Vogel mit O-Ton mitgebracht. Das war jetzt der Ruf des Whipbirds, wörtlich übersetzt, also Peitschenvogel, weil so ein Ruf eben so klingt wie so eine Peitsche.
Ja, als wir das zum ersten Mal im Regenwald von den Atherton Tablelands gehört hatten, als wir da durch den engen, dunklen Wald gefahren sind, da habe ich irgendwie erst gedacht, hier schießt jemand mit einem Laserblaster aus Star Wars irgendwie um sich oder auf uns. Aber es war wohl nur der Ruf des Whipbirds. Beobachten konnten wir den Whipbird bisher nie. Also der lebt meist recht gut versteckt im Wald, aber hören kann man ihn wirklich sehr, sehr oft, auch jetzt wieder hier weiter südlich entlang der Küste. Auf Deutsch heißt der Whipbird übrigens Schwarzschopfflöter. Und es wird nicht der einzige Vogel mit recht sperrigem deutschen Namen in dieser Episode bleiben, vor dessen scheinbaren oder auch weniger scheinbaren Angriffen wir uns in den letzten Wochen gefürchtet haben. Aber dazu später mehr.
Ja, das war jetzt mal ein etwas ungewöhnlich rasanter Einstieg in die Episode. Natürlich wollen wir aber trotzdem noch kurz zu Protokoll geben, dass wir heute am Sonntag, den 9. November, aufnehmen. Und zwar aus der Nähe der Stadt Grafton. Wo sitzen wir hier gerade?
Ja, wir sind eigentlich gerade mitten an einem Fahrtag. Also wir sitzen hier auch direkt an der Straße. Wir haben uns jetzt quasi ein Plätzchen rausgesucht, das ein bisschen auf offenem Feld ist, weil sobald man irgendwo Bäume in der Nähe hat, und das hat man fast meistens oder fast immer in Australien, hat man einen wahnsinnigen Hintergrundgeräuschpegel von dem ganzen Vogelgezwitscher. Nicht nur der Whipbird und nicht nur der Kookaburra, nicht nur der lachende Hans, sondern auch... Ne, alle anderen Vögel, von denen wir euch schon erzählt haben, Kakadus, Loris und was es da sonst noch alles gibt und auch noch ganz viele Vögel, die wir wahrscheinlich nicht kennen und nicht benennen könnten. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt hier neben die Straße, ist nicht viel Verkehr. Ich hoffe, werden wir nicht allzu oft unterbrochen, auf offenes Feld gesetzt. Nur ein paar Fliegen schwirren um uns herum, aber ich denke, die hört man nicht so gut auf der Aufnahme brummen. Ja, ab hier sind es jetzt noch so gut 700 Kilometer bis Sydney. Aber jetzt springen wir erstmal in guter alter Tradition zurück ans Ende der letzten Episode. Und die hatten wir ja in Mundubbera aufgenommen.
Mundubbera, wo wir die letzte Episode aufgenommen haben, so als Abschluss unseres Outback-Abschnitts. Ja, das haben wir ja deswegen als Ende unseres Outback-Abschnitts wahrgenommen. Vor allem aus zwei Gründen. Also erstens... deswegen, weil es der letzte Ort war, bevor wir wieder nach Süden abgebogen sind. Das heißt, nicht mehr auf die Küste zugefahren sind, sondern jetzt dann eben parallel im Abstand von circa 100 Kilometer an der Küste entlangfahren. Und zweitens sollte in Mandabra unser erster australischer Rail Trail beginnen. Also es gibt verschiedene Orte in Australien, da hat man alte, stillgelegte Eisenbahnstrecken eben in Radwege umgewandelt und die heißen dann immer Rail Trails. Und hinter Mandabra wollten wir eben für 25 Kilometer unserem ersten Rail Trail folgen. Aber es war erstmal eine ziemliche Enttäuschung. Also der Weg, der da abging, der war nicht asphaltiert und im richtig miesen Zustand. Also wir sind da drauf gefahren, der war steinig, sandig, überwuchert und ich dachte schon, wie wollen denn da Fahrradfahrer fahren? Also zumindest nicht gemütlich. Wahrscheinlich hätten wir uns noch ein bisschen durchgekämpft mit der Hoffnung, dass es ja vielleicht hinter der nächsten Kurve nur besser werden kann. Aber nach nicht mal 500 Metern, wo wir uns da erstmal durchgekämpft hatten, gab es eine erste Flussquerung, ein ausgetrocknetes Flussbett, wo eigentlich noch eine Brücke drüber stand, also so eine alte Brücke von der Eisenbahn damals. Gab aber nur Schienen, keinen richtigen Brückenboden mehr, die da drauf lagen. Und außerdem war die Brücke mit Zaungittern abgesperrt. Also da dieser Railtrail in dem Sinne ist dann offenbar nicht mehr zu benutzen oder gesperrt oder wie auch immer.
Ja, oder war noch nie zu benutzen. Ich meine, in unserer Karte war es als Railtrail drin. Vielleicht ist das irgendwie geplant, dass sie das mal irgendwann öffnen oder keine Ahnung. Aber in dem Zustand, wie es jetzt war, war es jedenfalls nicht, ja, nicht praktikabel mit dem Fahrrad. Also jedenfalls über die Brücke durfte man halt nicht drüber. Damit war der Schluss.
Ja, und dann sind wir enttäuscht halt umgekehrt erstmal. War ja immerhin nicht so weit, was wir zurückfahren mussten. Und dann eben doch eine Straße parallel dazu gefahren. Und ja, auf dieser Straße haben wir dann bemerkt, dass das nicht mehr Outback ist. Also obwohl die Landschaft ja offensichtlich noch so aussah wie vor Mandabra, war, trotz dass die Straße nicht groß war, ziemlich viel Verkehr. Also deutlich mehr Verkehr, als wir es bisher eben gewohnt waren aus dem Outback.
Ja, trotzdem hatten wir aber dann nochmal quasi auf unserem Weg raus aus dem Outback ein retardierendes Moment, sage ich mal. Denn wir sind dann da von dieser Straße doch nochmal auf einen Schotterabschnitt abgebogen und der hat dann nochmal für rund 60 Kilometer ein letztes Mal ja nochmal sehr an unsere Outback-Erfahrung erinnert und uns auch nochmal vor Augen geführt, was wir da womöglich schon auch eines Tages mal dran vermissen könnten. Denn es ist halt schon einfach recht speziell und auch ziemlich cool, da Dutzende von Kilometern, eben in dem Fall 60 Kilometer da am Stück durch den Wald zu fahren, ohne jede Menschenseele oder Gebäude am Wegesrand und mit halt quasi gar keinem Autoverkehr. Also hin und wieder kommt mal ein Auto vorbei, aber kann man wirklich immer entspannt nebeneinander fahren und man hat wirklich nur Natur und noch ein paar Rinder natürlich, die ich jetzt mal nicht zur Natur dazu zählen würde, um sich herum. Ja, war auf jeden Fall nochmal so ein letztes Outback-Moment, was wir, glaube ich, schon auch so einigermaßen genossen haben, auch wenn es natürlich mal wieder sehr heiß war. Auch in dem Sinne war es Outback.
Ja, aber spätestens, als wir nach dem Abschnitt dann in der Stadt Wondai angekommen sind, waren wir dann wirklich und endgültig aus dem Outback draußen. Also da wurde es dann, ja, relativ plötzlich fand ich, vielleicht war es auch so über einige Kilometer hinweg stetig, dass es ein bisschen grüner wurde, ein bisschen saftiger aussah. Dann hat es auch angefangen im Umland von Wondai, wo wir unsere ersten Felder gesehen haben, also so Getreidefelder, so wie wir es eigentlich seit den Atherton Tablelands nicht mehr gesehen hatten. Und ja, von der Landschaft mit dem grüneren, saftigeren war es ja auch in den Atherton Tablelands so ein bisschen so. Damals sind wir rausgefahren, jetzt sind wir so ein bisschen reingefahren. Das heißt eben auch, hier gibt es jetzt nicht mehr nur Rinderzucht wie im Outback, sondern auch Ackerbau, aber auch immer noch ein bisschen Rinderzucht, muss man sagen.
Ich weiß es nicht, vielleicht sind es ja hier eher Milchkühe, die sie halten. Aber vielleicht ist es auch ganz normal fürs Fleisch wie im Outback auch, ja, schwer zu sagen.
Ja, und dann gab es auch immer mal wieder vereinzelt oder viel häufiger irgendwelche Gärten von Leuten, wo man reinschauen konnte, weil die einfach viel näher beieinander standen, die Farmhäuser und Dörfchen. Und in vielen Gärten dort und auch sonst am Straßenrand, da blühte gerade der, ja, sehr beeindruckende, schöne Palisanderholzbaum.
Ja, aber Achtung, falls euch die Holzart Palisander ein Begriff sein sollte, aus irgendwelchen Gründen kommt dieses Palisanderholz gerade nicht vom Palisanderholzbaum, sondern von den nicht näher verwandten Dalbergien. Aber diese Verwirrung nur kurz am Rande, also das Besondere am Palisanderholzbaum, so wie er jetzt hier in Queensland da dann eben rumstand, also auf Lateinisch Jacaranda mimosifolia. Das Besondere an dem Baum ist, dass er extrem üppig blüht. Das heißt, diese trompetenförmigen Blüten, die wachsen in richtig dicken Büscheln überall in der Baumkrone. Und außerdem blüht er noch, bevor er das grüne Laub austreibt. Also hier ist jetzt ja quasi Frühling in Australien. Das heißt, die Bäume beginnen zu blühen. Aber im Fall des Palisanderholzbaums hat er eben noch kein Laub, wenn er blüht. Das Laub kommt dann erst später im Sommer. Und dadurch, dass es eben zur Blütezeit kein Grün im Baum gibt, ist er halt einfach echt komplett blau.
Beziehungsweise violett, würde ich eher sagen.
Ja, so ein hellblau-violett, ja. Aber weit weg von rosa. Ne? Es ist schon ein bläuliches Violett. Können wir uns auf ein bläuliches Violett einigen?
Helllila vielleicht, ja.
Aber es sieht wirklich faszinierend aus. Ne? Du fährst da durch dieses ansonsten ja relativ grüne Land mit Landwirtschaft und so, aber halt auch immer wieder grüne Bäume. Und dann einzelne Bäume sind einfach nicht grün, sondern komplett blau. Und zwar richtig üppig blau. Die ganze Baumkrone ist richtig einfach nur blau. Sieht fantastisch aus. Also richtig cool. Einer der schönsten blühenden Bäume, würde ich sagen, die ich je gesehen habe. Also da können die Japaner mit ihrer Kirschblüte einpacken, würde ich sagen. Also denke ich mal. Mal schauen, ob wir vielleicht eines Tages das noch mit eigenen Augen werden verifizieren können. Ja, also dieser Palisanderholzbaum, der kommt ursprünglich aus Südamerika und wurde wegen seiner Blütenpracht weltweit im subtropischen Klima als Zierpflanze eingeführt und so eben auch hier in Queensland. Und entsprechend stand der jetzt hier überall rum und wir hatten das Glück, dass wir gerade zur Blütezeit hier durchgefahren sind.
Und dann haben wir es erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Also innerhalb von 2 Tagen dann, eben nachdem wir in Wondai angekommen sind, sind wir nur 13 Kilometer gefahren. Wir haben dabei 3-mal auf kostenlosen Campingplätzen mit kostenlosen warmen Duschen gezeltet. Auf einem dieser Campingplätze haben wir unseren ersten echten Ruhetag seit den Atherton Tablelands gemacht. Endlich, denn in der letzten Episode haben wir ja schon erzählt, dass wir da gerade am Tourrekorde brechen sind. Jetzt letztlich waren es 35 Fahrtage am Stück ohne Ruhetag dazwischen, wo wir insgesamt 2104 Kilometer gefahren sind. Also dieser Ruhetag war auch bitter nötig, war wahrscheinlich auch noch nicht ausreichend, aber nun gut, danach ging es trotzdem weiter. Also mehr als einen Ruhetag haben wir uns auf dem Campingplatz dann erstmal nicht gegönnt.
Ja, es ging insofern halbwegs entspannt dann auch weiter, als wir dann in Wondai auch auf unseren ersten Railtrail getroffen sind, den wir dann tatsächlich auch fahren konnten. Und zwar war das der Kilkivan Kingaroy Railtrail, der eben diese beiden Städte, Kilkivan und Kingaroy, verbindet. Das ist ungefähr 100 Kilometer lang insgesamt. Wir sind halt erst in Wondai auf den Railtrail getroffen. Das heißt, wir konnten nur den Abschnitt Wondai-Kingaroy fahren. Das waren dann leider nur so 30 Kilometer. Aber immerhin mal 30 Kilometer Railtrail und in dem Fall sogar asphaltiert, wenn auch ein bisschen holprig, würde ich sagen. Also jetzt nicht wegen Schlaglöchern oder weil er irgendwie kaputt war, sondern es ist einfach generell so ein bisschen so eine Eigenart, nicht nur von jetzt diesem Radweg, sondern auch von vielen Straßen in Australien, dass der Asphalt sehr, sehr grobkörnig, grobkiesig und somit rau ist und dann auch mal gerne noch nicht so richtig gut plattgewalzt ist. Also dieses grobkiesige, das ist jetzt mit dem Fahrrad nicht so ein Problem, das geht schon, das wäre jetzt vielleicht höchstens für irgendwie Inlineskater oder so relativ blöd. Aber so ein bisschen besser walzen hätten sie den Asphalt dann hin und wieder schon mal ruhig können, finde ich. Also es sind einfach überall so viele kleine, ja, weiß ich nicht, so wie so minimale Dellen oder so im Asphalt. Und ja, mit dem Auto fährst du einfach drüber, es ist wahrscheinlich, merkst du das kaum, aber mit dem Fahrrad wird es dann so ab 15 bis 20 km/h oder aufwärts dann, wenn man schneller als 20 km/h fährt, kann es schon mal ein bisschen unangenehm werden. Und so war es jetzt eben bei diesem Radweg da auch. Also nicht ganz perfekt, sage ich mal. Aber naja, ich meine, nach all den Straßen, die wir auf unserer Tour bisher so gefahren sind, ist es natürlich Jammern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Und wir waren auch sehr froh, überhaupt mal wieder auf einem Radweg fahren zu können. Aber es macht einem halt trotzdem schon auch mal wieder bewusst, wie gut es einem als Radfahrer in Deutschland oft geht. Denn ich würde sagen, da wäre jetzt dieser Radweg hier, jedenfalls was die Asphaltqualität angeht, schon einer von der schlechtesten Sorte, würde ich sagen. Und dann muss man sich auf dem Radweg auch noch vor Angriffen in Acht nehmen.
Ja, stimmt. Die ganzen Schilder, die vor diesen Angriffen waren entlang des Radwegs, die stehen da nicht umsonst. Das können wir euch auf jeden Fall sagen. Also es geht mal wieder um Angriffe von Tieren, aber nicht Hunde oder auch nicht Dingos, also die australischen Hunde quasi, auch nicht Schlangen oder Spinnen oder was man sonst so hier erwarten würde, sondern diesmal nennt es sich Flötenkrähenstar. Bisschen Zungenbrecher, dieser Name, deswegen verzeiht uns, wenn wir ihn vielleicht lieber bei seinem englischen Namen nennen. Das ist nämlich der Magpie. Das ist so ein Vogel, den kann man am ehesten mit so einem Raben oder einer Krähe oder einer Elster vielleicht vergleichen. Hat eine ähnliche Größe, ist ein bisschen kräftiger vielleicht, einen dicken Schnabel. Und zu dem schwarzen Gefieder ist an manchen Stellen allerdings noch ein bisschen weiß beigemischt. Auch der Schnabel ist weiß. Ja, und dieser Magpie, der brütet eben gerne mal in den Bäumen von so Stadtparks. Also scheinbar lebt er gerne in der Nähe von, wo Menschen leben. Deswegen haben wir den im Outback jetzt bisher noch nicht gehabt.
Es waren gerade vier Düsenjets, die hier spontan kurzerhand über unsere Köpfe hinweggeflogen sind. Können Sie das nicht draußen auf dem Meer machen, wo Sie keine Podcaster irgendwie stören würden bei Ihrer Aufnahme? Naja, zurück zu einem anderen angriffslustigen Flugvieh, dem Flötenkrähenstar.
Ja, ausnahmsweise mal ein Platz, wo du nicht über die ganzen Vögel drumherum, die rumpiepen und pfeifen und zwitschern. Ja, was? Dann kommt das. Ja, der Magpie eben, der brütet gerne mal in den Bäumen von Stadtparks. Also scheinbar lebt er gerne da, wo auch Menschen in der Nähe sind. Und eigentlich ist er ein Singvogel und trällert auch normalerweise so eine Melodie vor sich hin, die du gerne mal als Weltraummelodie beschrieben hast.
Ja, ich finde, die klingt so ein bisschen nach R2-D2. So ein oder keine Ahnung, was man sich da so aus irgendwelchen Sci-Fi-Movies vorstellt.
Ja, aber während der Brutzeit, da fühlt er sich scheinbar von Radfahrern bedroht. Und dann kreischt er los, nicht mit diesem Weltraumschrei, sondern so Angriffsschrei, den wir mittlerweile zu identifizieren wissen. Und fliegt dann nach diesem Kreischen Angriffe, meistens von hinten, auf die Köpfe der Radfahrer. In der Regel dreht er dann wenige Zentimeter vor dem Kopf wieder ab. Aber ich meine auch schon mal irgendwas Komisches gehört zu haben, was sich dann als Kralle oder Schnabel an meinem Helm rausgestellt hat. Oder ich weiß es mir nicht anders zu erklären. Ich habe auch nichts so richtig gespürt. Also
ich hatte schon den Eindruck, dass der da mal mit Kralle oder Schnabel, das weiß ich nicht so genau, meinen Helm berührt hat auf jeden Fall. Also wirklich bis auf Distanz null an mich herangeflogen ist in wildem Geschrei.
Ja, und dann fliegt er halt mal 2, 3, 4 Attacken, bis man aus seinem Brutrevier wieder raus ist. Und ja, es heißt, man soll eben als Radfahrer absteigen und schieben ein bisschen. Und man kann ihn auch angucken und dann hört er manchmal auf. Aber das Problem ist, man muss ja irgendwie wieder weiterfahren. Und sobald man dann wieder weiterfährt, kann es sein, dass er dann wieder angreift und so weiter. Ja, und es ist schon nicht so ein angenehmes Gefühl, von so einem Vogel angegriffen zu werden. Also ich muss sagen, Vögel sind ja an sich ganz nett, aber wenn sie einen angreifen, auch ein bisschen angsteinflößend, weil sie so einen spitzen Schnabel haben, mit dem sie einen theoretisch stechen könnten, wenn sie nur es wirklich wollten. Aber tatsächlich wurden wir, wie es der Zufall wollte, rechtzeitig gewarnt. Also es ist ja ganz interessant, wie man immer von so Sachen hört, zum Beispiel jetzt von, dass die Hunde in Griechenland oder der, Türkei besonders bissig sind, hört man vielleicht von anderen Radreisenden vorher schon, von denen man Berichte liest oder in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen oder andere Dinge. Die kriegt man dann einfach mit plötzlich, wenn man da ist, und dann informiert man sich, was es damit auf sich hat. Aber in diesem Fall war es ganz lustig, weil wir eigentlich noch im Outback unterwegs waren, noch nie von diesen Vögeln gehört oder irgendwas. Und dann schickt mir mein Vater von zu Hause einen Zeitungsartikel aus der Baden-Badener Zeitung. Wahrscheinlich war es das Badische Tagblatt. Also so irgendwie irgendeine kleine Stadt in Deutschland über Magpie-Angriffe in Australien und sagt, hier, seid vorsichtig, wurde der schon angegriffen, so auf die Art. Ich habe noch nichts von diesen Angriffen gehört oder von diesem Vogel. Und das Lustige war dann, 2-3 Tage später haben wir dann unseren ersten Magpie-Angriff gehabt. Also weiß ich nicht. Komischer Zufall, aber wir wussten zumindest dann direkt Bescheid, was es damit auf sich hat, und waren nicht total überrascht, dass hier plötzlich irgendwelche Vögel uns angreifen.
Ja, und da lohnt sich dann doch auch einmal mehr, mal wieder Helm zu tragen. Ich denke, ohne Helm wird das Ganze dann nochmal unangenehmer, vor allem wenn er ihn dann tatsächlich berührt mit Schnabel oder Krallen. Und was wir gelesen haben, ist durchaus auch eine Brille empfohlen, um halt irgendwelche Augenverletzungen oder so vorzubeugen. Wobei, also auf meiner Brille hat jetzt noch kein Magpie rumgehackt bisher. Ist halt dann so eine Sicherheitsmaßnahme, denke ich mal.
Ja, was wir außerdem bei vielen anderen Radfahrern gesehen haben, dass sie da lange Streifen aus Alufolie oder irgendwas anderes, was dann halt so glitzernd, reflektierend da rumflattert im Wind, hinten an ihrem Helm befestigt haben. Und erst dachte ich so, was sind denn das für Leute? Was machen die da? Geburtstagsparty oder sonst irgendwas? Aber ja, wahrscheinlich ist das zur Abwehr der Magpies. Also ist der Flötenkrähenstar womöglich der einzige gute Grund, einen Aluhut zu tragen.
Wir kamen dann am Ende dieser 30 Kilometer auf dem Railtrail schließlich in der Stadt Kingaroy an. Kingaroy dürfte die größte Stadt seit Cairns für uns gewesen sein. Und wir hatten in Kingaroy eigentlich auch ein richtig großes, feierliches Wiedersehen geplant. Denn auf unseren Landkarten war hier ein Stück Heimat eingezeichnet, ein elementares Element deutscher Kultur, das wir zuletzt in Slowenien, also vor über 3 Jahren, gesehen und besucht hatten.
Ein Aldi!
Ein Aldi, in der Tat, ja. Angesichts des Niedergangs der deutschen Automobilindustrie ist der Aldi ja wahrscheinlich der mittlerweile größte Nationalstolz der deutschen Wirtschaft, sage ich jetzt mal. Und ja, das mit dem Wiedersehen in Kingaroy, also unser Wiedersehen mit Aldi, das klappte streng genommen auch, aber leider ein bisschen anders, als wir es uns vorgestellt hatten, denn es war nur dummerweise Sonntag und der Aldi hatte geschlossen. Und da denkt ihr jetzt wahrscheinlich, naja, hätte man ja mit rechnen können, aber wir waren trotzdem tief enttäuscht, denn eigentlich dachten wir, dass die Läden in Australien auch sonntags geöffnet hatten. Also man hatte uns zwar schon irgendwie, weiß ich nicht, in Darwin oder so, die Wormshaw-Stores, ich weiß gar nicht mehr wer, aber es muss in Darwin irgendwie gewesen sein, hatten wir uns schon gewarnt, ja, müsst im Outback ein bisschen aufpassen, die kleineren Läden dort können teilweise auch sonntags mal geschlossen haben und so. Aber daraus haben wir halt den Umkehrschluss gezogen, dass jetzt so ein Laden wie Aldi in einer Stadt wie Kingaroy da sicher offen hätte, dass das für den sicher nicht gelten würde, dass der sonntags geschlossen hat. Aber der Umkehrschluss, der war wohl leider falsch. Auch dieser Woolworths, was ja eben diese Hypermarktkette ist, sag ich mal, also diese Carrefour-ähnlichen Läden, auch der Woolworths in Kingaroy hatte am Sonntag geschlossen. Es gab immerhin noch ein IGA, was auch so eine Supermarktkette ist, IGA. Der hatte sonntags geöffnet, das heißt, es gibt Läden, die sonntags offen haben in Australien grundsätzlich mal, aber anscheinend kein Aldi, aber immerhin halt der IGA, weil ich meine, sonst hätten wir ja auch ein richtiges Problem gehabt. Wir hätten ja auch nicht mehr genug zu essen gehabt oder so für den Tag, weil wir damit gerechnet haben, dass wir da noch einkaufen. Also immerhin gab es noch den, der dann da offen hatte, und der war jetzt ja auch nicht besonders klein oder auch nicht schlecht von der Auswahl, der war ja auch wunderbar. Also wir mussten nicht verhungern, aber es war halt kein Aldi. Es ist jetzt aus der Perspektive hier aus Australien schon auch ein bisschen lustig, dass wir, glaube ich, in Bulgarien eine Podcast-Episode mit "Endlich wieder Lidl" betitelt haben. Weil wir mal irgendwie 3-4 Wochen keinen Lidl hatten, haben wir uns wieder so drauf, ja, vielleicht waren es auch 2 Monate, aber haben wir uns dann wieder so drauf gefreut, dass es in Bulgarien wieder Lidl gibt. Jetzt ist es 3 Jahre her, dass wir keinen Aldi mehr hatten. Jetzt gibt es hier einen und hat dazu. So ein Mist. Was meinst du, werden wir diese Episode endlich wieder Aldi nennen können am Ende? Werden wir noch einen finden?
Wer weiß, aber als Hörer wisst ihr das ja bereits. Machen wir erstmal weiter. Hinter Kingaroy kamen wir noch in dem Ort Nanango vorbei oder Nanango. Und der ist für uns nur insofern bedeutsam, als dass es der erste Ort seit über 2000 Kilometern war, der einen Supermarkt hat, in dem wir aber nicht einkaufen waren. Ganz ungewohntes Gefühl für uns, wieder durch so ein Städtchen zu fahren, ohne da irgendwie eine ganze Liste von Dingen, vor allem eben zum Beispiel einkaufen, abhaken zu müssen. Müssen wir uns erstmal wieder daran gewöhnen, täglich durch mehr als eine Ortschaft zu kommen und nicht immer mal die ganzen Sachen anhalten zu müssen. Hier Einkaufsladen, da wo es WLAN gibt, duschen und so weiter, sondern auch einfach mal gemütlich durchzufahren.
So, ich weiß nicht, was waren das, 20 Kilometer vielleicht hinter Nanango, haben wir dann nochmal gezeltet und zwar direkt am Startpunkt des Brisbane Valley Rail Trails. Der Brisbane Valley Rail Trail, der ist 161 Kilometer lang und führt eben von da, na, da wo wir halt da gezeltet haben, hinter Nanango, bis Ipswich. Ipswich ist so ein Vorort, sage ich mal, von Brisbane, also schon relativ nah an Brisbane dran. Brisbane ist ja die Hauptstadt von Queensland, ne? ganz im Osten, aber dann Nord-Süd-Ausrichtung mittig von Australien an der Küste. Und ja, mit diesen 161 Kilometern ist dieser Brisbane Valley Rail Trail auch der längste Rail Trail Australiens und der folgt der ehemaligen Brisbane Valley Railway Line. Die wurde 1913 vollständig fertiggestellt und eröffnet. Und der aus unserer Sicht jetzt, aus unserer Richtung kommend erste Abschnitt, der wurde dann allerdings schon 1967 wieder stillgelegt. Und auf der zweiten Hälfte quasi aus unserer Sicht kommend, aus der hinteren Hälfte, dafür fuhren die Züge noch bis 1993 und 2002 wurde dann angefangen, diese ehemalige Eisenbahnlinie in einen Radweg umzuwandeln. Und seit 2018 ist die komplette Trasse, die kompletten 161 Kilometer, mit dem Fahrrad befahrbar.
Ja, entsprechend groß war unsere Vorfreude. Also nicht nur hier Radweg, sondern Railtrail ist ja auch so schön flach und das über eine geraume Zeit. Also vor allem für mich auch eine schöne Vorfreude, schön flach. Und ja, der Radweg hat auch weitgehend unsere Erwartungen erfüllt. Der war zwar kaum asphaltiert, sondern überwiegend geschottert, aber in einem ziemlich guten Zustand. Also man konnte schon gut rollen und fahren. Und entsprechend super war es dann halt, diese 160 Kilometer ohne jeden motorisierten Verkehr durch die Natur zu fahren. Also es war auch relativ konsequent gemacht, dass da immer so Tore gab, wo dann auch Autos nicht durchpassen würden. Also die haben dann auch nicht so wirklich die Chance drauf zu fahren und tun es auch nicht, zumindest nach dem, was wir gesehen haben. Und vor allem anfangs war man in der Regel auch relativ weit von Straßen entfernt, also hatte auch keinen Verkehrslärm, auf beiden Seiten nur Natur. Und dazu dann eben, ja, wie gesagt, Railtrail entlang der Eisenbahnlinie, sehr geringe und gleichmäßige Steigungen, die dann sowohl bergauf als auch bergab richtig schön zu fahren sind. Also bergab kann man eigentlich gemütlich rollen fast, ist nicht zu schnell, sondern kann noch schön alles genießen, schön entspannt und bergauf ist es auch nicht zu anstrengend. Und ja, dafür hat man für die Eisenbahn früher eben viele Einschnitte in die Hügel gesprengt oder irgendwelche Bahndämme aufgeschüttet, also einen gewissen Aufwand betrieben, den man jetzt für einen bloßen neuen Radweg wahrscheinlich niemals treiben würde. Obwohl ja die ganzen Einschnitte und Dämme da eigentlich genauso praktisch wären wie für die Bahntrassen. Also ja, auf all das hatten wir uns eben gefreut und es war auch überwiegend dann auch so, ja, dass das uns sehr gefallen hat.
Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht auch was zu meckern hätten. Oder nennen wir es Verbesserungsvorschläge. Man muss ja immer gucken, was könnte man noch besser machen. Man sollte sich ja nicht mit zu wenig zufrieden geben, sage ich mal. Also zum einen muss ich sagen, dass ich mich teilweise gerade am Anfang so als Radfahrer hier auf diesem Brisbane Valley Rail Trail doch auch ein bisschen diskriminiert gefühlt habe. Denn streng genommen ist der Brisbane Valley Rail Trail gar kein Radweg, sondern ein gemeinsamer Rad-, Fuß- und Reitweg. Das an sich ist eigentlich auch überhaupt kein Problem für mich. Also ich bin gern bereit, den Weg mit Fußgängern und Reitern zu teilen. Aber was mich dann doch ein bisschen missmutig zurückgelassen hat teilweise, waren die ganzen Schilder am Wegesrand, die da überall rumstanden, denen zufolge man als Radfahrer immer sowohl den Fußgängern als auch den Reitern den Vortritt lassen solle. Das heißt, die haben quasi immer Vorfahrt. Wir als Radfahrer müssen immer auf die mehr Rücksicht nehmen als umgekehrt. So zumindest habe ich die Schilder verstanden. Und wenn man dann mit dem Radweg oder mit diesem Railtrail dann auch mal noch eine Straße kreuzen muss, dann haben natürlich die Autos immer Vorfahrt. Das heißt, anstatt dass jetzt irgendwie immer die Schwächeren auf die Stärkeren oder, wie es ja eigentlich noch besser wäre, immer die Stärkeren auf die Schwächeren Acht geben sollen, muss man hier, wenn man den Schildern Folge leistet, als Radfahrer, wo man ja eigentlich in der Mitte der Skala wäre, von schwach zu stark, muss man sowohl nach oben als auch nach unten Acht geben. Und das halt auf einem Weg, der schon irgendwie in erster Linie zum Radfahren gemacht ist und auch in erster Linie von Radfahrern genutzt wird. Und als dann auch die Schilder gekommen sind, auf denen stand, dass man doch bitte den Geräuschpegel niedrig halten sollte, weil hier Anwohner an dem Radweg wohnen, während 20 Meter parallel so eine vielbefahrene und sehr viel lautere Straße an den gleichen Grundstücken vorbeiläuft. Also so viel Lärm, wie die Autos und LKW dort machen auf dieser Straße, so viel könnte ich mit meinem Fahrrad gar nicht machen. Und ja, weiß nicht, das fand ich ein bisschen unfreundlich den Radfahrern gegenüber, einfach diese ganzen Regelungen. Aber gut, ich muss schon zugeben, in der Theorie, finde ich, ist das alles ein bisschen verfehlt, aber in der Praxis hat es jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gemacht, zumal es eh kaum Fußgänger und Radfahrer da auf diesem Weg gab. Aber es gab dann doch auch noch eine Sache, die definitiv und absolut praxisrelevant war.
Ja, ich habe vorhin ja gesagt, es gab diese ganzen Bahndämme und Einschnitte für die Eisenbahn. Und ja, die alte Eisenbahn ist früher natürlich auch immer auf hübschen Brücken über die Bachläufe drüber gefahren. Aber bei Radfahrern, da hält man es wohl für zumutbar, dass wir immer runter in die Bachbetten und auf der anderen Seite wieder hochfahren. Denn ja, die alten Brücken, die sind teilweise zerstört, teilweise auch einfach nur gesperrt, vielleicht weil man Angst hat, dass sie einbrechen oder weil sie nicht als sicher genug gelten für Radfahrer, weil sie kein Gelände haben oder so. Und dann hat man halt gedacht, ja, man fährt dann oder man lässt halt den Railtrail bis kurz vor die Brücke fahren, dann sperrt man ab und dann geht es links an der Brücke vorbei plötzlich super steil, also 25% Steigung bergab. Unten quert man einen Bach, der meistens ausgetrocknet ist, also man quert eigentlich nichts, sondern da sind dann zwei kurze Betonflächen reingebaut und dann sofort wieder 25% steil hoch. Und ja, das ist nur für Sportler mit einem Mountainbike überhaupt fahrbar, aber für Familien oder auch Freizeitradler oder eben auch Tourenräder, vollbepackte Tourenräder, also absolut untauglich. Wir sind schon irgendwie damit klargekommen, also man muss halt dann, entweder schafft man es im richtigen Moment voll durchzuschalten und genug Schwung zu holen und dann noch irgendwie sich hochzukämpfen, wenn es nicht allzu tief war, oder man muss halt absteigen und dann hochschieben. Auch nicht so einfach, bei 40 Kilogramm Gepäck, wenn ich mal sagen darf.
Ja, vor allem, weil teilweise ja dann noch so ein bisschen Rollsplitt auf diesen Rampen rumlag. Es war teilweise ja dann betoniert wenigstens, also diese steilen Anstiege. Aber dann lag da eben noch ja, so Rollsplitt drauf rum, sodass man halt auch noch total abgerutscht ist beim Schieben. Also, ja, ich glaube irgendwie von diesen, wie viel waren es? Es waren vielleicht bis zu 10 von diesen sehr steilen und relativ tiefen Flussquerungen, die wir da hatten. Ich denke mal so 8 davon haben wir halbwegs ohne Schieben, aber mit Mühe ohne Schieben halbwegs hinbekommen. Und die anderen 2 mussten mal schieben, ja.
Ich glaube, ich musste ein paar mehr schieben als du, aber naja, vor allem war es halt auch noch heiß, also die waren vor allem am Anfang der Strecke, hatte ich das Gefühl, am Ende dann weniger, also zumindest waren sie dann nicht mehr so tief, sondern nur so ein paar Meter, weiß nicht, 2-3 Meter tief und da konnte man genug Schwung holen und ja, am Anfang war es eben auch noch so super heiß und dann war das halt noch anstrengender und nerviger.
Ja, und ich frage mich halt auch, was kann es jetzt im Vergleich zu einer Straßenbrücke, die man irgendwie baut, für den Autoverkehr kosten, hier so ein paar kleine Radwegbrücken hinzustellen? Also zumal ja auch teilweise sogar die Eisenbahnbrücken sogar noch standen. Also da müsste man ja nur irgendwie die Gleise wegnehmen und vielleicht noch, ja, weiß ich nicht, da musst du halt noch den einen oder anderen Balken austauschen oder mal noch irgendwie eine zusätzliche Stahlstrebe reinziehen, damit sie nicht einstürzt oder so. Aber ja, weiß ich nicht, das muss doch machbar sein, ne? War ein bisschen frustrierend teilweise. Da hätte ich mir doch etwas mehr erhofft, muss ich gestehen. Aber ja, also ich meine, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder mehr über die Dinge geredet, die uns gestört haben, als die toll waren. Deswegen muss schon nochmal betonen, auf jeden Fall, das war insgesamt ein absolut wunderschöner Weg, traumhaft. Also von so einem Weg hätten wir in vielen, vielen anderen Ländern nicht zu träumen gewagt. Und entsprechend, wenn man jetzt hier irgendwie an der Ostküste von Australien langfährt, dann sollte man den auf jeden Fall mitnehmen und da irgendwie 2-3 Tage entspannt diese 160 Kilometer fahren ohne Verkehr. Also es war super. Es war das angenehmste Radeln, was wir seit langer, langer, langer Zeit hatten. Also ich möchte es jetzt auch nicht zu negativ darstellen. Ich hoffe, ich habe das jetzt nochmal klar gemacht. Aber mit den Radwegen in Taoyuan und Chengdu in China kann es halt, was die Qualität angeht, nicht mithalten.
Ja, stimmt. Da ging es nie steil hoch und runter. Aber nee, auf jeden Fall bin ich auch der gleichen Meinung. War wirklich schön, hier mal zur Abwechslung so als, es stand ja auch immer da, Recreational Trail, und es war ja auch so ein bisschen eine Recreation für uns oder für mich zumindest nach dem Outback, endlich mal so ein bisschen flach fahren, kein Verkehr und ein bisschen entspannt radeln, mal abgesehen von dem steilen Hoch und Runter. Und dann hat ja noch was dazu beigetragen, dass es vor allem auf der zweiten Hälfte nochmal viel angenehmer wurde für uns zu fahren, also noch entspannter, nämlich ein Wetterumschwung. Also am ersten Tag auf dem Rail Trail, da hatten wir noch Sonne und ich glaube, es hatte ehrlich gesagt sogar 36 Grad Tageshöchsttemperatur nach der australischen Meteorologie-Wetter-App. Und dann gab es einen der krassesten Wetterumschwünge, die wir auf der Tour hatten. Also am Tag drauf hatten wir nämlich dann nur noch 18 Grad Maximaltemperatur und fast den ganzen Tag Regen. Bezüglich der Tageshöchsttemperatur, vor allem also der gefühlten Tageshöchsttemperatur wegen des Regens, war es einer der kältesten Tage seit Ewigkeiten für uns, wahrscheinlich seit China auch. Also genauso wie Radwege seit China und hier jetzt auch der kältester Tag seit China oder so. Und wir wollen uns auch überhaupt nicht über die 18 Grad beklagen. Nee, war super angenehm, dass es abgekühlt hat. Also ich bin am Tag davor, als ich dann noch steil runter und hoch ab und zu fahren musste, war ich schon echt am Ende und jetzt endlich Abkühlung. Aber der Regen, der hätte jetzt nicht unbedingt auch noch sein müssen, gleichzeitig den ganzen Tag. Zum Glück gibt es aber auch Infrastruktur entlang des Radwegs. Also es gibt erstmal natürlich wieder viel mehr Örtchen, die auch Parks haben mit überdachten Tischchen und Bänkchen. Aber auch mitten in der Pampa, sage ich mal, also zwischen den Ortschaften, gibt es entlang des Radwegs immer mal wieder, sagen wir alle 20 Kilometer oder so, ein kleines Picknickplätzchen, auch mit Dach. Aber darunter ist nicht alles vollgestellt mit Tisch und Bank, wie es normalerweise bei diesen Picknickplätzchen ist, sondern man hat im Grunde die quadratische Betongrundfläche unter dem Dach mit 3 Bänkchen an 3 der Ränder versehen, sodass in der Mitte Platz war. Und das Gute daran für uns ist eben, dass da gerade noch genug Platz in der Mitte war für unser Zelt. Und so konnten wir unser Zelt also auch halbwegs im Trockenen aufstellen und war auch einigermaßen für sich, weil nachts kommt ja auf einem Radweg auch keiner mehr vorbei und so. Und dadurch war es ja ein ganz netter Zeltplatz bei dem Wetter auf jeden Fall. Und am Tag drauf, nach dem Regentag, dann war richtig super Wetter. Also es war wieder trocken, hat nicht mehr geregnet, aber es war nicht mehr so heiß. Es war morgens noch bewölkt und mittags kam dann die Sonne raus, aber es war immer noch super angenehm zum Fahren. Selbst in der Sonne war es angenehm und dann mittags, auch bei der Mittagspause, wo man normalerweise in den Tagen und Wochen zuvor schon dahingeschmolzen ist, richtiges Frühlingswetter quasi.
Hat aber auch trotzdem für unerwartete Probleme gesorgt. Ich sage nur O-Ton Belinda. Also so ein Mist, ich muss ständig aufs Klo, seit ich das Wasser nicht mehr ausschwitze.
Für die letzte Nacht auf dem Rail Trail wollten wir möglichst nah bei Ipswich zelten. Also Ipswich ist das Ende des Rail Trails und gleichzeitig eine Vorstadt von Brisbane. Und gerade als wir uns einen Zeltplatz suchen wollten, was auch gar nicht so einfach war, weil es da immer städtischer wurde und mehr Jogger noch von der Stadt unterwegs waren, kam so ein älteres Ehepaar vorbei, ging gerade mit dem Hund Gassi und hat uns angesprochen. Und als wir dann halt erzählt haben, dass wir noch zelten wollen, haben sie uns spontan auf ihr Grundstück eingeladen und da konnten wir dann auf bestem englischen Rasen zelten. Dann durften wir auch noch ihre Dusche nutzen abends und morgens haben sie uns sogar noch eine heiße Schokolade vorbeigebracht. Interessant war vor allem aber, das war ja nur so 2 Kilometer außerhalb von Ipswich. Und da sind aber die Häuser scheinbar trotzdem nicht an die Wasserleitungen angeschlossen. Sie haben nur sogenanntes Borewater, das heißt so eine Art Brunnen bzw. Grundwasser, was raufgepumpt wird, und außerdem Regenwasser. Also sie haben gesagt, das Grundwasser, das sie hochpumpen, das schmeckt nicht so besonders. Das benutzen sie vor allem, um den Garten zu bewässern und für sowas. Und zum Trinken und Duschen nutzen sie eben das Regenwasser. Und ja, die australischen Regentonnen, die man überall eigentlich so sieht, also wenn ich mich zurückerinnere, auch im Outback hatten sie immer dieselbe Art von Regentonnen stehen. Die sind entsprechend alle dimensioniert, also die Tanks dürften so um die 10.000 Liter oder so fassen. Und ja, das scheint eben sehr üblich zu sein in Australien, offenbar eben selbst hier in relativer Stadtnähe, dass man eben solche Tanks hat und damit eben das Wasser auffängt und zusätzlich noch Grundwasser anstatt eben ja, Leitungswasser.
In Ipswich endete dann der Rail Trail, also eben nach den 160, 161 Kilometern, die wir da drauf gefahren sind. Und Ipswich war dann auch unsere zweite australische Stadt, in der es einen Aldi gab. Und diesmal war auch nicht Sonntag. Insofern hat er auch geöffnet. Wobei wir haben nachgeschaut, ne, der hätte sogar auch sonntags geöffnet gehabt, wie irgendwie auch die meisten Aldis, in denen wir seither waren. Also insofern war das in Kingaroy, war schon ganz außergewöhnliches Pech, dass ausgerechnet dieser Aldi sonntags nicht geöffnet hatte. Aber wie auch immer. Natürlich, nachdem Belinda dort dann in unserem ersten Aldi einkaufen war, habe ich dann gleich mal nachgefragt, wie es denn so war vor Ort. So, in guter alter Tradition, so wie damals, als Belinda aus dem Woolworths aus Darwin rauskam, auch jetzt kamst du gerade hier aus dem Aldi in Ipswich. Und inwiefern ist der Aldi hier so wie der Aldi in Deutschland, wie du ihn aus Deutschland kennst?
Er ist billiger als der Woolworth, also billiger als die anderen Läden, vor allem das Obst. Und dann gibt es tatsächlich auch Choucœur-Sachen. Tatsächlich habe ich keine Choucœur-Schokolade gekauft. Es gab nämlich noch eine billigere von einer Firma, die ich jetzt nicht aus dem deutschen Aldi kenne. Aber die Schokolade ist wieder bezahlbar, einigermaßen. Wobei es gab auch Moser-Rot-Schokolade, also wer die aus dem Aldi kennt, die ist ja immer, die fand ich zumindest immer ganz lecker. Aber die war jetzt auch nicht so günstig, da hat 100 Gramm 4 Dollar gekostet, also mehr als 2 Euro, nicht ganz so günstig. Ich habe Pain au Chocolat, also Schoko-Croissants gekauft, die gab es auch. Es gab leider keine richtige Backtheke, aber immerhin hatten sie beim abgepackten Brot auch was Gescheites für einen bezahlbaren Preis. Unterscheidet sich auch zum Woolworth.
Naja, also wenn ich da auf das Brot draufdrücke, ist es nicht wirklich knusprig an der Kruste, muss ich sagen. Das ist ja mal wieder enttäuschend. Anscheinend schafft es auch Aldi nicht, ordentliches Brot nach Australien zu bringen.
Aber vor allem, was ich gefunden habe, wir gehen ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu so langsam. Es gibt auch diese Schokoladenlebkuchen, Herzen, Sterne, Brezeln. Genau die, die es auch in Deutschland beim Aldi oder auch in anderen Läden, aber vor allem auch beim Aldi immer gibt. Und die habe ich jetzt auch mitgebracht. Vielleicht auch ein bisschen als ein kleines Geschenkchen, als Nachtisch für unsere Hosts heute Abend. Ist ja ein bisschen was Deutsches auch. Mal schauen, wenn wir sie bis dahin noch nicht selber aufgegessen haben.
Ja, stimmt, da steht sogar groß auf Deutsch Schokoladenlebkuchen drauf. Ne? Interessant, aber hinten ist schon alles auf Englisch.
Was vielleicht nicht so typisch ist, ist, dass die Leute an der Kasse, glaube ich, trotzdem hier Have a good day und so gesagt haben. Aber ich bin an die Selbstbedienkasse gegangen und dadurch war es halt, war ich zügig durch, auch so in Deutschland.
Naja, schönen Tag noch, sagen sie ja wohl in Deutschland auch. Also das musst du jetzt ein bisschen ausführen.
Ja, normalerweise sagen sie hier an der Kasse halt immer how are you und quatschen ein bisschen leicht mit einem. Hab ich jetzt nicht genau zuhören können, weil ich, wie gesagt, an die Selbstbedienkasse gegangen bin.
Mist, aber wir müssen schon noch mal an die normale Kasse gehen, um mal mit der Stoppuhr daneben zu stehen und zu gucken, ob die wirklich auch genauso schnell sind mit dem Durchscannen der Waren wie in Deutschland.
Nee, glaube ich, sind sie nicht. Der war schon ein bisschen lahmarschig da. Und sie hatten auch erst nur eine Kasse offen und da war dann eine Riesenschlange. Also.
Und ja, wie ist von den Produkten? Hast du das Gefühl, sie gehen arg auf den australischen Kundenwunsch ein oder haben sie im Prinzip das Gleiche, was sie auch in Deutschland haben?
Nee, es ist schon angepasst. Zum Beispiel bei den Chips gibt es leider keine Paprikasorte. Da gibt es nur die Chipsorten, die es hier immer gibt. Sour Cream and Onion, Nacho Cheese, Barbecue und Chicken und irgend so ein Zeug. Tja.
Und so optisch, wie ist der Laden auch wie so ein deutscher Discounter? Alles irgendwie noch in den Kartons drin aufgebaut? Oder haben sie schon ein bisschen da auch das Ganze etwas ansprechender präsentiert?
Na, die Sachen stehen schon in den Kartons. Siehst du ja hier vom Eingang auch teilweise. Aber es ist jetzt nicht unansprechend, finde ich. Aber ja, es sieht aus wie ein deutscher Aldi vom Aufbau her. Auch so, dass sie solche Non-Food-Sachen haben, die wahrscheinlich in Aktion da sind. Zum Beispiel gab es irgendwie Unterwäsche gerade oder irgendwelche komische Weihnachtsdekorationen gerade und sowas. Und vor allem gibt es auch wieder 5 Lanes, also 5 Gänge. Und genau wie in dem deutschen Aldi in Karlsruhe, wo ich immer war, bin ich dann durchgegangen, einen Gang zurück, und dann muss man den letzten Gang wieder vor und zurück, weil sie irgendwie nicht 6 Gänge oder 4 Gänge machen konnten. Ich weiß nicht, ob das auch eine Aldi-Sache ist, aber in Karlsruhe hatte ich das jedenfalls auch genauso wie hier.
Okay, ja, also ich meine, wir hatten auf jeden Fall schon gehört, auch von anderen Leuten, dass Aldi auf jeden Fall so ziemlich das, ja, das der billigste Supermarkt ist, den man auch in Australien finden kann. Und sie werben hier auch damit, Australia's lowest prices, we won't be beaten on your weekly shop. Also das scheint tatsächlich hier auch deren Marktlücke, deren Nische zu sein. Ist ja auch ganz gut besucht, habe ich jetzt das Gefühl. Was ich noch ganz interessant fand, da frage ich mich, ist das in Deutschland auch so? Sie haben hier sehr ausführlich erklärt, wie das funktioniert mit den Einkaufswägen, dass man da die Münze reinschieben muss, dass man sie wieder rauskriegt am Schluss und so weiter. In Deutschland braucht man da keine Erklärung mehr dazu haben am Aldi, oder? Aber anscheinend ist es hier nicht so üblich in Australien, dass man es hier den Leuten noch erklären muss, wie es funktioniert.
Ja, weil die anderen Läden, Woolworths und so, die haben nämlich keine Marken. Deswegen stehen die Einkaufswägen auch immer sonst wo rum auf dem Parkplatz und sonst was. Hier sind sie schön ordentlich immer zurückgebracht. Wahrscheinlich, dass die Leute ihren Dollar oder was auch immer auch wieder zurückkriegen.
Ja, wie es ganz am Schluss auf diesem Schild dann nämlich steht, after all, replacing fewer lost trolleys means more savings passed on to you. Damit kann man dann anscheinend auch die Australier erziehen, dass sie ihre Wagen wieder zurückbringen. Übrigens, der Vollständigkeit halber, also es ist tatsächlich Aldi Süd, nicht Aldi Nord, was es hier in Australien gibt. Das macht ja bei Australien irgendwie auch Sinn, ist ja relativ weit südlich, wobei Spanien hat wohl Aldi Nord, also insofern kann man darauf auch nicht unbedingt gehen, und Spanien liegt jetzt ja irgendwie von Deutschland gesehen auch eher südlich. Ich habe irgendwo gelesen, dass die sich wohl bei neuen Ländern immer abwechseln, also wenn ein neues Land erschlossen wird, dann kriegt es immer abwechselnd Aldi Nord, Aldi Süd, irgendwie so. Naja, jedenfalls hier also Aldi Süd, und ja, also ab Brisbane südwärts, da hatte dann eigentlich auch jede nennenswerte Stadt ein Aldi. Insgesamt gibt es wohl rund 500 Filialen in Australien.
Ja, und wegen der relativ günstigen Preise war das auch weiterhin unsere erste Anlaufstelle. Neben Schokolebkuchen übrigens, was ich erzählt habe, gab es jetzt auch richtige Lebkuchen, Spekulatius und Mozartkugeln. Also auch hier in Australien ist wie bei uns schon kulinarische Vorweihnachtszeit Anfang November.
Wir sind am selben Tag dann auch noch weitergefahren und bis Brisbane reingefahren. Brisbane hat 2,3 Millionen Einwohner und ist nach Sydney und Melbourne die drittgrößte Stadt Australiens. Ist auch die Hauptstadt des Bundesstaates Queensland. Brisbane ist im Prinzip schon eine Küstenstadt, liegt in unmittelbarer Küstennähe, aber das Zentrum der Stadt liegt nicht direkt am Meer, sondern in einer Schleife des Brisbane Rivers, der dann 20 Kilometer später, also hinter dem Zentrum quasi, ins Meer mündet. Brisbane ist mit der Vorstadt Ipswich mittlerweile mehr oder weniger zusammengewachsen. Das heißt, ab Ipswich sind wir quasi nur noch durch Stadt gefahren oder jedenfalls durch Wohngebiete der Vorstädte. Aber es gab zum Glück zumindest überwiegend recht lange für uns entlang unserer Route einen Radweg, der in die Stadt geführt hat. Leider ist es in Brisbane so, dass die großen Radrouten in die Stadt rein bzw. aus der Stadt heraus nicht dem Brisbane River folgen, sondern stattdessen der Autobahn folgen. Das heißt, es ist jetzt nicht so wahnsinnig idyllisch, aber man war doch immerhin baulich immer durch einen Zaun oder eine Betonmauer von der Autobahn getrennt. Und manchmal gab es auch eine recht kurzweilige Streckenführung. Also wenn der Radweg halt irgendwie über coole Brücken oder so dann über die Autobahn Ein- und Ausfahrten geführt wird, ist kurzweiliger, als es vielleicht klingt. Ist gar nicht so stupide, da ewig an der Autobahn entlang zu fahren. Außerdem macht die Autobahn auch weniger Schleifen als der Fluss, das heißt, die Strecke ist im Prinzip auch ein bisschen kürzer. Dafür hat man mehr Hügel, das ist generell eine recht hügelige Gegend und die Autobahn geht dann doch auch immer wieder ein bisschen hoch und runter. Aber naja, letztlich gilt halt, das ist immerhin ein Radweg und insofern jetzt nicht die unangenehmste aller Stadteinfahrten, die wir auf dieser Tour hatten.
Erst ganz im Zentrum gab es dann auch am Ufer des Brisbane Rivers Radweg auf beiden Seiten. Das war durchaus ganz schön gemacht. Hat dann schon ein bisschen an die Radwege aus Taiyuan und Chengdu erinnert. Und auch die Architektur der Brücken über den Fluss und die Skyline von Brisbane ist durchaus vergleichbar mit einer chinesischen Provinzhauptstadt. Wir sind dann noch durch den Stadtpark namens Roma Street Parklands gefahren. Das war ein sehr schöner Park mit vielen Teichen, Regenwaldflora wieder und Brücken durch die Baumkronen. Und das Highlight, was wir da zufällig entdeckt haben, ist, dass in dem Park wohl Flughunde wohnen. Flughunde sind ja mit den Fledermäusen verwandt und bilden mit ihnen zusammen die Ordnung der Fledertiere. Die können auch genauso fliegen wie Fledermäuse, benutzen aber wohl keinen Ultraschall zur Orientierung, sondern die fliegen eben auf Sicht. Und außerdem sind die meist größer als Fledermäuse. Der schwarze Flughund, der hier in dem Park lebt, der kann fast 1 Kilo schwer werden und eine Flügelspannweite von über 1 Meter erreichen. Und ja, dank dieser Brücken durch die Baumkronen konnten wir tatsächlich einem schwarzen Flughund aus nächster Nähe zuschauen, wie er da den Nektar aus den Blüten der Blume trinkt, und ab und zu hat er auch seine Flügel aufgefächert und wieder zugemacht. Da konnte man sehen, wie groß das denn ist. Also ja, war schon ziemlich cool. Wahrscheinlich das erste Mal, dass wir Flughunde live gesehen haben. In Europa gibt es die ja nicht, da gibt es eben nur Fledermäuse.
Für unsere Übernachtung in Brisbane hatten wir wieder ein paar Warm Showers Hosts angeschrieben. Also tatsächlich hatten wir ursprünglich gar nicht unbedingt vorgehabt, überhaupt nach Brisbane reinzufahren. Der Plan war gewesen, eigentlich nur so von Nord nach Süd durch Ipswich zu fahren, aber nicht rüber Richtung Osten ins Zentrum von Brisbane. Aber in Ipswich gab es irgendwie kaum Warm Showers Hosts und die es gab, die haben uns abgesagt, die wir da angeschrieben haben. Und letztlich mussten wir dann doch einige anschreiben. Also insgesamt haben wir letztlich 9 verschiedene Hosts in diesem Gebiet, in dieser Area angeschrieben. 5 von denen haben abgesagt, aber immerhin schnell geantwortet, was ja auch außerhalb von Australien zumindest durchaus nicht unbedingt selbstverständlich ist. 2 haben so halb abgesagt, sage ich mal. Das heißt, der eine hat irgendwie gesagt, ja, ist gerade eher schlecht, aber ihr könnt euch nochmal melden, falls ihr sonst nichts findet. Und die andere hat gesagt, ja, es ginge jetzt gerade nicht, aber 2 Tage später wäre okay. Aber letztlich haben dann von den 9 dann doch noch 2 zugesagt. War natürlich auch immer so, man schreibt irgendwie 2, 3 an, die sagen dann ab, dann schreibt man nochmal 2, 3 an, die sagen dann auch ab, dann schreibt man nochmal 2, 3 an und dann sagen 2 auf einmal zu. So ist es halt. Und dann mussten wir wiederum halt einem davon absagen, konnten dann auswählen. Ist dann immer ein bisschen blöd, aber naja, was will man machen? Ja, also letztlich haben wir dann 2 Nächte in Brisbane bei Michelle und Mark übernachtet und ihren beiden Söhnen, die 14 und 16 Jahre alt sind.
Ja, und damit hatten wir erstmals wieder ein Bett nach 40 Nächten am Stück im Zelt. War super auf jeden Fall. Wir hatten auch ein Gästezimmer mit eigenem Bad sogar, ganz schöner Luxus. Und im Haus war auch ansonsten immer gute Laune, haben uns dann über alles Mögliche unterhalten, wurden natürlich wieder mit Essen verwöhnt. Nur der Hund war manchmal ein bisschen anstrengend. Also sie hatten so einen Australian Cattle Dog tatsächlich, also mittelgroß, recht bullig. Offenbar ist diese Rasse sehr motiviert und fokussiert auf seine Aufgaben, dadurch, dass die halt als Cattle Dogs benutzt wurden. Der hier, den haben sie aber schon jung bekommen, also der hat nie irgendwelche Rinder rumgescheucht oder so. Und ja, als Haushund bestand seine Aufgabe dann darin, mit seinem Herrchen oder dessen Gästen um ein Seil zu kämpfen. Ja, wir haben also viel Tauziehen mit dem Hund gespielt, mehr oder weniger erfolgreich von unserer Seite aus.
Ja, also was heißt mehr oder weniger erfolgreich? Ich würde sagen, im Zweifel war ich stärker als der Hund. Ich habe gewonnen meistens. Vor allem, wenn wir nicht auf dem Teppich gespielt haben, sondern auf dem Parkett, wo der Hund sich mit seinen Krallen nicht wirklich festkrallen konnte und dann immer nur rumgerutscht ist, konnte ich den durch die ganze Wohnung ziehen.
Ja, Presley, der Hund oder die Hündin, konnte gar nicht genug davon kriegen und kam dann zu jeder passenden oder auch unpassenden Gelegenheit mit dem Seil im Mund und einem sehr erwartungsvollen Blick an und war dann ganz traurig, wenn man da gerade keine Lust hat und das Seil nicht angenommen hat. Ja, Marc hat auch gesagt, ohne den Hund hätte er jeden Tag immer 1,5 Stunden mehr Zeit für andere Dinge, aber schien trotzdem einigermaßen Spaß daran zu haben, auch den Hund ein bisschen hinters Licht zu führen, indem er immer wieder das Seil versteckt hat auf der anderen Seite von sich und der Hund dann immer um die Couch gerannt ist und dann hat er es aber in der Zwischenzeit woanders hin und der Hund musste dann immer hin und her rennen. Naja. Ja, für uns wäre das, glaube ich, nichts, dafür ist uns der Tag zu kurz.
Den Ruhetag, den haben wir dann zum einen genutzt, um unseren Weiterflug nach Neuseeland zu buchen. Aber da die ganzen Details, was es gekostet hat und so weiter, das machen wir dann wahrscheinlich in der Episode, wo wir auch über den Flug selbst reden. Danach, nachdem wir dann diese Büroarbeit quasi erledigt hatten, sind wir dann zu zweit noch ein bisschen durch Brisbane gelaufen und auch erstmals in Australien waren wir im Restaurant essen. Es war so ein Restaurant, das auf Gnocchi spezialisiert war. Du hast Gnocchi mit Bolognese-Soße bestellt und ich mit einer Pilzsoße. War wirklich sehr, sehr lecker. Richtig cremig und reichhaltige Soße, wo die Gnocchis drin geschwommen sind. Aber so muss das, glaube ich, auch sein bei Gnocchis. Haben dafür insgesamt 30 Euro ausgegeben. Gut ist, dass man immer Wasser kostenlos dazu bekommt in Australien. Das heißt, wir haben uns die Getränke gespart. Und außerdem ist es wohl auch so, dass in Australien Trinkgeld nicht unbedingt erwartet wird. Also einer der wenigen Fälle, wo Australien kulturell nicht zwischen Europa und den USA liegt, sondern quasi in dem Fall Europa zwischen Australien und den USA.
Ja, dann haben wir noch ein kleines bisschen Sightseeing gemacht. Mark hat uns den Campus der Queensland University empfohlen. Teile des Campus sind eben wie so ein Park angelegt und der ist dann berühmt für seine Jacaranda Trees, also die Palisander-Holzbäume, von denen wir schon erzählt haben. Ja, die waren dort eher ein bisschen enttäuschend. Da hatten wir eben um Wanda herum schon schönere gesehen. Aber wir haben dort erstmals australische Purpurhühner gesehen. Also das sind so Hühner, deren Brust und Bauch so dunkelkönigsblau sind. Die Flügel und der Rücken sind schwarz und der Schnabel ist dann so purpurrot und geht so in ja ebenso rotes Stirnschild über. Ja, und diese Farbkombination aus Königsblau, Schwarz, Purpur, die sieht schon ganz stilvoll aus. Auch wenn sie ein bisschen von der plumpen Körperform des Purpurhuhns dann wieder konterkariert wird. Ja, und dann sind wir halt einfach noch ein bisschen über den Campus geschlendert, haben dann in Erinnerung unserer eigenen Uni-Zeit dann ein bisschen geschwelgt und kamen auch am Physikgebäude vorbei. Ein recht prachtvolles Steingebäude mit von Säulen getragenen Arkaden vor dem Eingangsportal. Haben wir ein bisschen kurz gezögert, aber sind dann einfach mal reingegangen. Ja, und dann?
Und dann, ganz unverhofft, stand es da plötzlich. Also einfach so in der Vitrine im Foyer. Und da war ich erst kurz erstaunt, dass sie hier offenbar dieses Replikat irgendwie aufgestellt haben. Aber noch wäre ich dann schnell mal die paar Meter zu der Vitrine hingelaufen bin, Da schwant es mir schon irgendwie aus meinem Hinterkopf heraus. Moment mal, da war doch was. War es nicht Brisbane, wo sich das Original befindet? Und in dem Moment, wo ich dann auch die Scheibe erreicht hatte, wurde mir dann schon im Prinzip klar, dass das ist kein Replikat. Das ist hier the real thing. Das ist das berühmte Pechtropfen-Experiment. Also es gab da ein paar Nachahmungen im Laufe der Zeit, aber das hier ist das Original aus dem Jahr 1927. Und als ich das in diesen paar Sekunden, die ich da dann gebraucht habe, von ich sehe das Ding zum ersten Mal, bis ich bin die paar Meter dahin gelaufen, bis ich das dann realisiert hatte, da war ich dann wirklich völlig baff und aus dem Häuschen zugleich. Also es ist wirklich eines der berühmtesten Physikexperimente aller Zeiten, würde ich sagen. Da habe ich schon zu Schulzeiten drüber gelesen und das Experiment ist auch noch nicht abgeschlossen. Also es findet nach wie vor da statt, in der Vitrine, wenn man so möchte. Es gilt daher auch als das am längsten andauernde Physikexperiment aller Zeiten. Und es geht bei dem Experiment darum, zu zeigen, dass Pech Eigenschaften einer Flüssigkeit hat. Also Pech ist ein Stoff, der durch Destillation von Teer gewonnen wird, wobei Teer zum Beispiel entsteht, wenn man Holz unter Ausschluss von Sauerstoff sehr stark erhitzt. Das heißt, Pech besteht aus diversen organischen Molekülen letztlich, insbesondere aus sogenannten aromatischen Kohlenwasserstoffen. Das heißt, solche mit Kohlenstoffringen, also Sechsecken quasi. Jedenfalls ist Pech ein schwarzer Stoff, der auf den ersten Blick wie ein Feststoff aussieht. Und wenn man mit dem Hammer draufhaut auf einen Brocken Pech, dann zersplittert der sogar wie Glas in 1000 Stücke. Aber dass Pech trotzdem auch Eigenschaften von der Flüssigkeit hat, das wollte eben Professor Thomas Parnell 1927 demonstrieren, indem er dieses Experiment hier aufbaute. Da füllte er erwärmtes, also quasi, wenn man so möchte, geschmolzenes Pech in einen Trichter Und 3 Jahre lang war dann das Loch unten im Trichter verschlossen, sodass das Pech sich setzen konnte und abkühlen konnte. Und 1930 hat er dann das Loch aufgemacht und dann bildete das Pech am Trichterausgang ganz langsam einen Tropfen. Und schließlich 1938, also 8 Jahre nach dem Öffnen des Trichters, da trennte sich der Tropfen ab und fiel dann hinunter in ein Becherglas, was darunter stand. Bis zu Parnells Tod fiel dann noch ein zweiter Tropfen, und zwar 1947. Und natürlich war jetzt Parnell in beiden Fällen, als die Tropfen gefallen sind, nicht irgendwie zufällig dabei und konnte deswegen auch nicht beobachten, wie die Tropfen abfielen. Man weiß ja vorher nicht genau, in welcher Sekunde sie jetzt abfallen werden. Aber auch nach Parnells Tod, der eben das Fallen des Tropfens nie beobachten konnte, wurde das Experiment dann von anderen Professoren der Universität Brisbane weitergeführt. Und die nächsten Tropfen, die fielen dann 1954, 1962, 1970, 1979 und 1988. Aber wieder war nie jemand im richtigen Moment dabei und nie konnte ein Fallen eines Tropfens beobachtet werden. Und da hatte man dann irgendwann genug davon und mittlerweile gab es ja auch ein paar technische Möglichkeiten, wie man diesem Problem vielleicht begegnen konnte. Und dann hat man in den 1990er Jahren dann eine Webcam installiert, die eben diesen Trichter mit dem Pech drin die ganze Zeit im Auge behalten sollte. Aber ausgerechnet am 28. November 2000, als der 8. Tropfen fiel, versagte die Kamera und deswegen konnte wieder niemand den Tropfen beobachten, und zwar eben auch nicht auf Film aufgezeichnet worden. Und erst der 9. und bislang auch letzte Tropfen, der dann 2014 tropfte, der konnte dann endlich gefilmt werden. Ja, und diesen Versuchsaufbau, den kann man eben heute jederzeit im Foyer des Physikgebäudes der Universität Brisbane anschauen. Das ist halt ein alter Glastrichter mit schwarzem Pech drin, darunter ein leeres Becherglas, wo dann die Tropfen aufgefangen werden. Das Ganze ist montiert auf einem alten Holzbrett, geschützt von einer übergestülpten Glasglocke. Und da stand ich dann bestimmt 15, 20 Minuten begeistert davor und habe dem Pech beim Fließen zugeschaut. Also, ich meine, weit gekommen ist das Pech in diesen 15, 20 Minuten natürlich nicht, aber ich meine, so langsam wäre es ja vielleicht auch mal wieder Zeit, dass der 10. Tropfen mal fällt. Und kann man ja mal hoffen, dass das vielleicht in den 20 Minuten passiert. Ist natürlich nicht passiert, hätte man wahrscheinlich schon noch ein bisschen länger zuschauen müssen. Also letztlich ist es natürlich vor allem so ein Versuch zu Demonstrationszwecken. Also dass Pech zähflüssig ist, das war jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, die durch dieses Experiment erbracht worden wäre, sondern das wusste man wahrscheinlich schon vorher. Aber trotzdem ist dieses Experiment legendär, würde ich sagen. Einfach weil sich halt mal jemand hingestellt hat und gesagt hat, so, das machen wir jetzt, da warten wir jetzt 3 Jahre, bis wir das Loch aufmachen und dann lassen wir das mal 100 Jahre so stehen und schauen, wie viele Tropfen da rauskommen. Und ja, weiß ich nicht, ich war da schon einfach ziemlich geflasht, dass das da einfach so rumsteht. Und vor allem, dass wir da halt so zufällig drüber stolpern und halt überhaupt nicht da gezielt hingegangen sind, sondern so, oh, soll man noch ins Physikgebäude reingehen? Ach komm, warum nicht? Tür ist ja bestimmt offen und dann steht das da einfach. Wahnsinn. Aber auch wenn man vielleicht jetzt nicht so geflasht ist, weil man da gezielt hingeht, statt zufällig drüber zu stolpern, würde ich sagen, trotzdem, also jeder Physiker, der in Brisbane vorbeikommt, der sollte da mal kurz hinpilgern und sich das anschauen. Das gehört einfach dazu.
Um da hinzukommen, gibt es in Brisbane zwar keine U-Bahn, aber es gibt S-Bahn, Busse und die City Cats. Das sind so Katamaranfähren, die den Brisbane River mit recht hoher Geschwindigkeit hoch und runter fahren. Und entsprechend dem australischen Humor gibt es nicht nur die City Cats, sondern auch die Kitty Cat, was da eine kleinere Fähre ist, und den City Dog, der ein bisschen eine größere Fähre ist. Ja, mit so einer Fähre, ich glaube, es war eine City Cat, sind wir dann auch zur Queensland University und zurückgefahren. Und irgendwie hat das Fährsystem auch ein bisschen an das System auf dem Chao Phraya River in Bangkok erinnert. Aber andererseits könnte es auch unterschiedlicher nicht sein. Also in Bangkok waren das ja lange etwas betagte Holzboote mit einem offenen Deck, einem rauchenden Dieselmotor. Und die Tickets hat man dann vom Verkäufer an jedem Anlegesteg kaufen können. Und hier sind es halt moderne Katamarane mit klimatisiertem Innenbereich, gepolsterten Sitzen, dann stylisch designte, überdachte und barrierefreie Anlegestellen vor allem, wo man auch das Fahrrad einfach ebenerdig aufs Boot schieben könnte. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber wir haben es gesehen, wie andere Leute das gemacht haben. Und ja, bezahlen tut man einfach kontaktlos per Kreditkarte. Und ja, wo wir beim Thema Bezahlen sind, jede Fahrt kostet 50 australische Cent, also circa 30 Euro Cent. Also egal jetzt, ob mit Fähre, Bus oder auch Bahn. Und umsteigen ist kostenlos. Also ja, der ÖPNV ist nicht mehr ganz kostenlos wie in Darwin, aber im Prinzip fast kostenlos. Und man hat uns erzählt, dass diese günstigen Preise vor ein paar Jahren von einer sozialdemokratischen Regierung mal eingeführt wurde. Und die aktuelle konservative Regierung würde es am liebsten wieder abschaffen. Aber dieses 50-Cent-System ist so populär, dass sie sich das politisch wahrscheinlich nicht leisten können. Ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie das Deutschland-Ticket. Ne? In Deutschland ist auch zu populär, dass sie das jetzt einfach wieder wegschmeißen könnten.
Nach dem Ruhetag haben wir uns dann von Marc und Michelle verabschiedet und uns bei ihnen für ihre hervorragende Gastfreundschaft bedankt. Und wir sind dann nicht auf dem direktesten Weg raus aus der Stadt gefahren, sondern haben stattdessen noch ein gutes Stück von dem Radweg mitgenommen, von dem Radweg entlang des Brisbane Rivers, haben wir so ein bisschen in die Route eingebaut. Also 14 Kilometer sind wir dann noch an der Promenade entlang gefahren und sind diesen langgezogenen oder auch engeren Kurven der Flussschleifen gefolgt und dabei dann auch nochmal mitten durchs Zentrum gefahren und hatten dann wirklich einen schönen Blick auf die Glastürme und auch die Brücken über den Fluss. Es sind auch mehrere Brücken dabei, die reine Fuß- und Radwegbrücken sind, häufig in so futuristischem Design, und da haben wir es uns dann auch nicht nehmen lassen, quasi jede Brücke mal zu benutzen. Das heißt, wir sind dann immer wenn eine Brücke kam, haben wir einfach mal die Flussseite gewechselt und sind bei der nächsten Fußgängerbrücke dann wieder zurückgefahren, einfach nur um mal das Erlebnis zu haben, über diese schönen Brücken drüber zu fahren. Wäre bei weitem nicht der kürzeste Weg gewesen, aber darum geht es ja auch nicht unbedingt bei unserer Tour, sondern es geht um den schönsten Weg, zumindest manchmal. Was wir dann auf dem Weg raus aus Brisbane auch noch gemacht haben, war, dass wir nochmal einen kurzen Blick ins Queensland Museum geworfen haben. Das kann man mal eben schnell machen, denn das Museum ist kostenlos. Und dort gab es unter anderem ein Skelett eines Diprotodons. Der Diprotodon ist das größte Beuteltier, das jemals gelebt hat. Also von der Größe und Statur ist es so mit einem Nashorn vergleichbar. Und es ist ausgestorben vor 45.000 Jahren, relativ kurz nach der ersten Ankunft des Homo sapiens in Australien. Und somit ist dieses Diprotodon auch eines der Puzzlestücke für diese berühmte Überjagungshypothese, der zufolge die Megafauna, also große Tierarten, auf allen Kontinenten außer Afrika der recht plötzlichen Verbreitung des Menschen zum Opfer gefallen ist. Das Känguru ist also bei weitem nicht das einzige Beuteltier, das es gibt. Tatsächlich ist es so, kurzer Ausflug in die Zoologie und Taxonomie. Also die Klasse der Säugetiere wird in drei Unterklassen unterteilt. Das sind zum einen die Ursäuger. Die Ursäuger bestehen nur aus dem Ameisenigel und dem Schnabeltier. Das sind die beiden einzigen eierlegenden Säugetiere, die beide in Australien vorkommen, aber der Ameisenigel wohl auch noch auf Papua-Neuguinea oder so. Nicht nur, dass sie die einzigen eierlegenden Säugetiere sind, sondern es sind auch die einzigen Säugetiere mit Kloake. Das heißt, sie haben keine Dammregion, die quasi den Anus von den Geschlechtsteilen abtrennt, sondern es ist so, dass quasi die Harnröhre in den Endbereich des Darms mündet und es quasi nur einen Ausgang sowohl für Kot als auch für Urin als auch für die Geschlechtsflüssigkeiten, wenn man so möchte, gibt. So ist es im Prinzip ja auch bei Vögeln, da nennt man das ja auch Kloake und deswegen nennt man diese Ursäuger auch Kloakentiere. Jedenfalls sind die recht speziell, nicht nur, weil sie Eier legen, sondern auch aufgrund anderer baulicher Besonderheiten. So, das war die eine von den drei Unterklassen der Säugetiere. Wie gesagt, gibt es nur ganz wenige Arten. Eine Art des Schnabeltier und irgendwie, glaube ich, drei verschiedene Ameisenigelarten. Das war's. Dann die zweite Unterklasse sind die Beuteltiere. Davon gibt es ca. 320 Arten. Und dann die größte Unterklasse, die dritte Unterklasse, sind die höheren Säugetiere. Davon gibt es ungefähr 5000 Arten. Und das ist halt quasi alles andere, was es so gibt an Säugetieren, die keine Beuteltiere und keine Ursäuger sind. Also zum Beispiel auch wir. Die Frage ist jetzt, worin unterscheiden sich jetzt die Beuteltiere von den höheren Säugetieren? Und da werdet ihr jetzt vielleicht sagen, na, wahrscheinlich dadurch, dass sie einen Beutel haben. Es ist aber, wie so häufig, dann doch ein bisschen komplizierter, denn es haben zwar schon viele Beuteltiere einen Beutel, aber nicht unbedingt alle. Und deswegen ist das nicht unbedingt das Hauptunterscheidungsmerkmal, sondern stattdessen ist das Hauptunterscheidungsmerkmal der Fortpflanzungstrakt. Das heißt, es wird jetzt auch hier wieder ein bisschen schlüpfrig. Da müsst ihr jetzt durch oder überspringt das halt, wenn ihr die Schlüpfrigkeit nicht ertragen könnt. Beuteltierweibchen haben nämlich zwei Vaginae. Das heißt, sie haben schon erstmal wohl nur einen Eingang, aber direkt dahinter spaltet sich dann quasi so in zwei Röhren, zwei Vaginae eben auf. Und entsprechend gibt es dann auch zwei Gebärmuttern. Und passend dazu ist auch die Spitze des Penis der Männchen gespalten. Und es ist wohl auch so, dass beim Geschlechtsakt von diesem gespaltenen Penis dann die eine Hälfte in die eine Vagina geführt wird und die andere Hälfte in die andere. Ja, und das unterscheidet sie einfach von allen höheren Säugetieren, bei denen diese Doppelstrukturen, sage ich mal, dieser doppelte Fortpflanzungstrakt zusammengewachsen ist und das quasi alles davon nur noch einmal gibt. Ein Unterschied ist auch noch, dass die Hoden bei den Beuteltieren vor dem Penis liegen. Die Neugeborenen von den Beuteltieren, die kommen im Vergleich zu den Neugeborenen der höheren Säugetiere sehr viel unterentwickelter zur Welt. Häufig sind nur die Vorderbeine der Neugeborenen wirklich brauchbar entwickelt, denn mit denen muss dann das Neugeborene nach der Geburt selbstständig zu den Zitzen der Mutter krabbeln. Bei den Beuteltieren, die einen Beutel haben, befinden sich die Zitzen im Beutel. Der Beutel übrigens, der ist bei vielen Beuteltieren nicht nach oben geöffnet, wie beim Känguru, also wo die Öffnung quasi vorne ist, sondern stattdessen nach unten. Also zum Beispiel beim Koala ist die Öffnung des Beutels unten bzw. hinten. Da ist quasi der Weg auch kürzer vom Geburtskanal quasi in den Beutel. Aber beim Känguru, wenn das halt immer rumhüpft und so, würden wahrscheinlich einfach die Embryos dann aus dem Beutel rausfallen. Deswegen hat sich es da so entwickelt, dass die Öffnung oben ist. Und auch bei Beuteltieren, die keinen Beutel haben, krabbeln die Säuglinge selbstständig nach der Geburt zur Zitze und hängen dann dort auch erstmal eine Weile fest verbunden, während sie sich weiterentwickeln. Sind dann dort geschützt von entweder einfach nur einer Hautfalte oder noch einfacher, quasi einfach nur vom Fell des Muttertiers. Und auch beim Känguru ist es so, dass das Neugeborene die Zitze für die ersten 2-3 Monate im Beutel einfach nicht loslässt. Es ist einfach fest verbunden mit der Zitze und saugt da dann halt die ganze Zeit die Nährstoffe rein. Vielleicht noch einen kurzen Blick, weil das auch ganz interessant ist, auf die Entwicklungsgeschichte der Beuteltiere. Die ersten Beuteltiere entstanden nach den Fossilfunden, die man so hat, wahrscheinlich in Nordamerika. Also im heutigen Nordamerika, damals vor 200 Millionen Jahren oder so war das, da waren die Platten tektonisch, war das noch alles ein bisschen anders. Da gab es noch den Urkontinent Gondwana. Das heißt, Südamerika, die Antarktis und Australien hingen vor allem zusammen, aber es gab wohl auch eine Zeit lang eine Verbindung schon damals zwischen Nord- und Südamerika und entsprechend haben sich die Beuteltiere dann von Nordamerika nach Südamerika und dann über die Antarktis nach Australien ausgebreitet. Entsprechend gab es auch in der Antarktis lange Zeit Beuteltiere, bis sie dann irgendwann so vereist ist, dass es halt, dass das Leben dort nicht mehr möglich war. Und auch der australische Kontinent hat sich ja dann irgendwann abgespalten von dem Urkontinent Gondwana. Und nach dieser Abspaltung haben sich dann auf den anderen Kontinenten, also in Amerika insbesondere, dann langsam die höheren Säugetiere ausgebreitet und viele Beuteltiere verdrängt. Deswegen gibt es davon dort heute nicht mehr besonders viele, aber es gibt noch welche. Zum Beispiel in Amerika gibt es noch die Gattung der Opossums, gehören zur Familie der Beutelratten. Oder auch den Schwimmbeutler. Der ist ganz interessant, weil es das Beuteltier ist, das am besten an eine Lebensweise im Wasser angepasst ist. Unter anderem dadurch, dass es einen wasserdicht verschließbaren Beutel hat. In Australien war es so, dass es hier fast keine höheren Säugetiere gab, bis vielleicht auf ein paar Fledermäuse oder so, die dann irgendwie über die Luft nach Australien gekommen sind. Aber sonst, vor der Ankunft des Menschen, gab es quasi nur Beuteltiere hier als Säugetiere. Und entsprechend konnten die halt hier wirklich florieren, sich ausbreiten und viele verschiedene Arten formen. Und es gibt auch viele Paradebeispiele für evolutionäre Konvergenz. Das heißt, dass viele Beuteltiere in Australien analoge ökologische Nischen besetzt haben wie höhere Säugetierarten in anderen Kontinenten. Also ich meine, es ist ja oft auch relativ offensichtlich. Ich würde sagen, zum Beispiel der Koala, der lebt recht ähnlich wie ein Faultier. Bewegt sich kaum, ernährt sich nur von Pflanzen und hat Mühe, diese zu verdauen, und deswegen bewegt er sich so langsam. Der 1936 ausgestorbene Beutelwolf in Australien war quasi das Analogon zu unserem Wolf. Es gibt Beutelmäuse als Pendant zu Mäusen, es gibt Beutelmulle, die den Maulwürfen ähneln, die Wombats sind quasi Murmeltiere mit Beutel. Und auch Kängurus nehmen im Prinzip so eine ähnliche Nische ein wie irgendwelche großen, grasfressenden, grasenden, höheren Säugetiere. Anderswo, also vielleicht Gazellen, Rehe, Kühe, sowas. Ich meine sogar, dass Kängurus auch wiederkäuen. Auch das müsste sich dann konvergent, aber im Prinzip unabhängig von den Kühen entsprechend entwickelt haben. Ja, und viele von diesen Beuteltieren, die waren dann auch in dem Museum in Brisbane ausgestopft, ausgestellt, und man konnte die sich ganz genau anschauen, wie die aussehen. Auch das Schnabeltier zum Beispiel hat man dort ausgestopft gesehen, aber natürlich halt entsprechend nicht lebend. Den Abstrich muss man dann machen. Dafür musste man dann doch in den Zoo.
Ja, du hast ja schon gesagt, das Museum war kostenlos, auch ein paar andere Kunstmuseen daneben. Und generell muss man auch sagen, wir hatten ja auch den Eindruck schon im Outback, aber jetzt auch nach Brisbane wirkt Australien einfach wie ein moderner, gut funktionierender Staat. Also wir haben schon erzählt von den vielen kostenlosen öffentlichen Toiletten und Picknickplätzen, teils auch Duschen in den Parks. Und da kam es quasi nie vor, dass das Toilettenpapier alle war oder die Seife. Dazu gibt es noch Trinkwasserspender überall ohne Ende, wo wir immer schön unsere Flaschen auffüllen können und wo die Leute halt zwischendurch was trinken können. Und ganz wichtiges Detail dabei, die haben alle immer einen kleinen Napf knapp über dem Boden, wo ein separater Hahn drüber ist, damit man da auch seinen Hund tränken kann. Dann gibt es in den Parks auch fast immer so Elektrogrills, die man kostenlos einfach anschalten und nutzen kann, kostenlose Museen eben. Der gute und günstige ÖPNV mit übrigens super netten und gut gelaunten Mitarbeitern, zumindest auf den Fähren. Also irgendwie, der eine Mitarbeiter eben hat alle Leute immer begrüßt und Thank you gesagt, wenn sie wieder ausgestiegen sind. Und dann gab es die Haltestelle West End und er hat gemeint, this is the end, West End, um die anzukündigen. Also weiß nicht, scheint ganz gut gelaunt zu sein, trotz der Eintönigkeit seiner Arbeit.
Was mir noch als Beispiel aufgefallen ist, als wir von Ipswich nach Brisbane gefahren sind, sind wir auch so ein bisschen durch so ein Industriegebiet gefahren, wo überall links und rechts Autohäuser waren ohne Ende. Und dann irgendwann mittendrin war offensichtlich die Kfz-Zulassungsbehörde. Und das macht ja irgendwie auch total viel Sinn, in dem Stadtviertel, wo die ganzen Autohäuser sind, eine Kfz-Zulassungsbehörde zu haben. Und es war auch ein total modernes, freundliches, offenes Gebäude, wo ich dachte, ja, das ist irgendwie Kundenservice, ne? So muss man als Staat auftreten. Ich meine, die Australier, also jetzt unsere Warm Showers Hosts und so, als haben wir denen dann auch mal so erzählt, wie wir das wahrgenommen haben, und die meinten so, ja, okay, es, natürlich muss man sich schon immer wieder klar machen, wie gut es einem geht, aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, die erzählen einem schon auch, dass die Baustellen irgendwie immer alle so ewig brauchen und dass jetzt das Personal vielleicht auch nicht immer so freundlich ist wie auf der Fähre. Also er meinte, ja, das ist irgendwie ein Booteffekt, aber im Zug, da sieht es schon wieder irgendwie ganz anders aus, keine Ahnung. Also vielleicht ist auch in Australien jetzt irgendwie nicht alles Gold, was glänzt, aber immerhin glänzt schon mal relativ viel. Jedenfalls ist das so ein bisschen unter Eindruck und das ist ja auch schon mal was wert, würde ich sagen. Es ist auch immer relativ viel Personal unterwegs, irgendwie, das so alles in Schuss hält. Das erinnert fast ein bisschen an Asien und das finde ich für Australien doch ein bisschen überraschend. Also ich weiß nicht, einmal haben wir beobachtet im Vorbeifahren, wie zwei Leute, die so in städtischer Uniform, würde ich sagen, da unterwegs waren, die haben das Geländer von irgendeiner willkürlichen Fußgängerbrücke in der Stadt mit Schwamm und Seife geschrubbt. Und damit meine ich jetzt nicht nur den Handlauf oben, wo man irgendwie, was weiß ich, aus epidemiologischen Gründen irgendwie das irgendwie sauber halten sollte, damit sich keine Viren verbreiten, sondern sie haben auch das Zaungitter unter dem Handlauf geschrubbt mit Schwamm und Seife. Und ich weiß nicht, sowas habe ich in Deutschland in meinem Leben noch nicht gesehen. Und mir war gar nicht bewusst, dass man sowas überhaupt putzen kann. Verrückt. Aber es war sauber danach.
Ja, dabei waren wir dann ja schon auf unserem Weg raus aus Brisbane und immer noch im Stadtraum Brisbane haben wir nochmal bei einem Warm Showers Host übernachtet, nämlich Claire. Die ist nicht viel älter als wir. Sie wohnte alleine in einer Wohnung, aber ihre Wohnung, also in Australien kaufen sich die Leute früher Wohnung oder Haus, weil es scheinbar nicht so dolle ist, zur Miete zu wohnen. Jedenfalls Claire hat Ingenieur studiert mit Schwerpunkt erneuerbare Energien und arbeitet mittlerweile für eine NGO. Da organisiert sie unter anderem sowas wie Klimaproteste. Und sie hat in mehreren Etappen, also 3 oder 4 Etappen, ganz Australien fast lückenlos mit dem Fahrrad umrundet. Also ihr fehlt eigentlich nur noch so richtig ein Stück nördlich von Sydney.
Das ist mit Sicherheit nicht das herausforderndste Stück. Also ich schätze mal, das wird sie auch noch schaffen, früher oder später.
Genau, ja, und für uns war es letztlich ein großes Glück, dass wir nochmal bei ihr im Trockenen übernachten durften, weil es genau an diesem Abend noch ein ziemliches Unwetter gab, also ein heftiger Sturm, viel Regen. Und ja, am nächsten Tag konnten wir dann schön ohne Sturm weiter raus aus der Stadt Richtung Süden fahren und sind dann eben wieder auf einem Radweg entlang der Autobahn, wie schon auf der Einfahrt, gefahren. Also ich habe gesagt Süden, genau genommen war es leicht Südosten, denn wir sind damit in Richtung Küste gefahren. Das war nochmal eine Planänderung, die wir spontan aufgrund der Tipps von Warm Showers Hosts gemacht haben tatsächlich. Letztlich sind wir dadurch bei der Gold Coast ans Meer gekommen. Der Name ist jetzt ein bisschen verwirrend. Also knapp nördlich von Brisbane gibt es die Sunshine Coast, knapp südlich von Brisbane dann die Gold Coast und beides sind nicht nur die Namen für die Küstenabschnitte, sondern auch gleichzeitig für die Städte, die dort liegen. Und ja, die beiden Städte haben nicht nur schildernde Namen, sondern vermutlich auch entsprechende Bewohner. Also es gibt ausgedehnte Villenviertel, die dann von künstlich angelegten verzweigten Kanälen durchzogen sind. Erinnert fast ein bisschen an The Palm in Dubai und jede Villa hat dann nicht nur 3 Autos auf der Einfahrt stehen, sondern in Australien natürlich auch eine fette Yacht an der privaten Anlegestelle direkt am Grundstück. Gab es übrigens auch in Brisbane schon am Brisbane River solche Grundstücke. Außerdem gibt es dann natürlich Viertel mit Glastürmen und Hotels für Strandtouristen. Und ganz unscheinbar, ohne unseren Warm Showers Host hätten wir es gar nicht gemerkt, aber da steht dann auch das höchste Gebäude Australiens in der Gold Coast, der Q1 Tower mit 322 Metern. Und tatsächlich ist der Q1 Tower auch das höchste Gebäude Ozeaniens und sogar der ganzen Südhalbkugel. Also schon erstaunlich und irgendwie weiß man davon nichts.
Ist ja auch nicht so hoch, die 322 Meter. Im Vergleich zu dem, was wir auf der Nordhalbkugel so alles so haben.
Ja, ich habe jetzt schon Warm Showers Host gesagt, denn wir hatten auch in der Gold Coast wieder das Glück, von Warm Showers Host aufgenommen zu werden. Diesmal von David und Allison, beide geschätzt so 50 bis 60 Jahre alt und die leben nicht in einem dieser Villenviertel.
Schade eigentlich.
Die sind vor über 30 Jahren in ein kleines Häuschen in einem älteren Teil der Stadt gezogen. Also vermutlich bevor der allergrößte Touristenrummel und die meisten Yachtvillen gebaut wurden. Ihr Viertel sieht halt so aus, wie jedes Vorortwohnviertel von Brisbane auch aussah. Heißt aber immer noch, weil australische Verhältnisse recht schick, also so wie halt in Deutschland ein Landhaus, keine Ahnung. Oder ein Haus in einem Dorf, wo man einen schönen Platz für einen Garten noch hat auf jeden Fall. Ja, und David und Allison selber sind beide Krankenpfleger. Aber happy und nicht überarbeitet. Also sie halten es scheinbar nicht mehr nötig in ihrem Alter, aber sie gehen mit Spaß trotzdem noch ihre manchmal 12 Stunden am Tag arbeiten.
Arbeiten aber nicht mehr 100%, ne? Weil sie meinen, sie haben das Glück, dass sie das jetzt im Alter nicht mehr nötig haben und dann macht es entsprechend auch noch Spaß, so haben sie es ausgedrückt.
Ja, und David ist nebendran noch Hobby-Imker. Wir lernen also ein bisschen über die Imkerei und haben am Ende auch noch ein kleines Gläschen selbstgemachten Honig geschenkt bekommen. Ja, und nachdem wir gesagt haben, dass wir noch keine Koalas gesehen haben, mussten wir unbedingt auch noch eine zweite Nacht bleiben. Nämlich gibt es da scheinbar die Kumbaba Lakelands Conservation Area in der Nähe, wo sie wohnen. Und dort hat man wohl sehr gute Chancen, haben sie gesagt, Koalas zu sehen. Also wurden wir mit dem Auto dahin kutschiert und haben tatsächlich aus dem Autofenster schon auf dem Weg zum Parkplatz einen Koala im Baum gesehen. Aber David fährt einfach vorbei und gesagt, ja, wir werden noch genug sehen. Da brauchen wir jetzt nicht wegen dem Erstbesten da neben der Straße anhalten. Und so sind wir dann erstmal durchs Naturschutzgebiet durchgelaufen. War ein wunderschöner Wald, aber wir sind gelaufen und gelaufen, haben keine Koalas gesehen. Und David hat immer wieder geschwört, aha, beim letzten Mal saßen hier 4 auf einmal und wir haben sie sogar gesehen, als wir mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, schnell. Ja, immerhin haben wir einen ganzen Haufen Kängurus gesehen, die scheinbar hier auch ihre Scheu vor Menschen ein bisschen verloren haben. Also anders als bei uns im Outback hüpfen die hier nicht davon. Man könnte sie fast streicheln, aber vielleicht sollte man es auch lassen. Ja, und nachdem wir dann eben eine ganze Weile die Nacken starr geguckt haben, weil man muss ja immer nach oben in die Bäume schauen, haben wir endlich einen Koala oben im Baum sitzen sehen. Der war recht hoch oben, also weit weg. Gegen das Licht konnte man ihn nur beobachten und hat sich auch nicht wirklich bewegt, also hat offenbar geschlafen, man hat sein Gesicht nicht so richtig gesehen. Ja, so ist das wohl bei den Koalas, aber nicht so ganz das Wahre dann leider für uns. Der vorher an der Straße wäre deutlich näher gewesen. Aber das Gute an Koalas ist ja, die sind recht faul, also sitzt der von der Straße ziemlich sicher immer noch da. Wir sind also wieder zurückgelaufen und da zur Straße gegangen und da haben wir ihn tatsächlich wiedergefunden. Und er hat noch nicht mal geschlafen, also er hat sich jetzt nicht besonders viel bewegt oder so, aber er hat immerhin den Kopf gedreht und uns angeguckt. Ja, das war schon ganz nett. Also war ein bisschen kleiner, als man sich vielleicht vorstellt, wenn man noch nie einen Koala gesehen hat. Aber durchaus sehr süß und putzig, kleines Bärchen halt.
Jedenfalls, solange man ihm nicht auf die Klauen schaut. Also da hört es dann mit der Putzigkeit nämlich ganz schnell auf. Weiß ich nicht, ob ich den gern auf dem Arm hätte. Also die müssen ja da die Bäume hochklettern und die haben das entsprechende Werkzeug dafür. Das sieht schon beeindruckend aus auch. Aber ja, ganz cool. Müssen für die Koalas also doch nicht in den Zoo. Wir waren dann auch noch an dem Tag mit David am Strand der Gold Coast. Wirklich ein wunderschöner Strand, schöne Wellen auch. War ein bisschen mühsam wegen dieser wahnsinnig mächtigen Strömung, die da geherrscht hat im Wasser. Also das Wasser, das wollte einen unbedingt mit aller Kraft parallel zum Strand nach Süden ziehen. Parallel zum Strand heißt, hat er jetzt nicht rausgezogen, war nicht gefährlich, aber man war teilweise mehr damit beschäftigt, gegen die Strömung anzukämpfen, um nicht abgetrieben zu werden, als wirklich die Wellen zu genießen. Aber ja, die Temperaturen, Wassertemperaturen waren echt ganz angenehm, waren keine pisswarmen 30 Grad mehr wie in Thailand, also das Wasser, sondern erfrischend angenehme 23 Grad. Konnte man sich durchaus auch ein bisschen abkühlen.
Von David und Allison aus ging es dann erstmal ein ganzes Stück an der Küste entlang nach Süden. Meist konnten wir da auf einem echt schönen Radweg bzw. so einer Promenade oder hinter dem Strand fahren. Da sind wir unter anderem auch an dem wahrscheinlich schönsten Strand der Gold Coast vorbeigekommen. Das war so ein Halbmondstrand. Also richtig schöne Sicht hatte man dann auch noch auf die Wolkenkratzer der Stadt ganz in der Ferne. Und da waren auch richtig viele Surfer. Also du hast ja schon gesagt, viele Wellen gibt es da. Scheinbar an der ganzen australischen Ostküste gibt es oftmals viel Wind und Wellen. Und ja, genau so stellt man sich ja auch einen australischen Strand vor, dass da überall so irgendwelche Surfer rumschwimmen und auf den Wellen reiten. Und genau so war das da auch an diesem Strand. Also ja, war auf jeden Fall schön, das auch mal gesehen zu haben. Ah, du zeigst mir hier gerade auf der Karte Rainbow Bay Beach, heißt wohl dieser Strand. Ja, und der war tatsächlich auch direkt vor der Grenze zu New South Wales. Also den Bundesstaat Queensland haben wir hier verlassen und sind nach New South Wales gekommen. Und obwohl die direkt übereinander, also Nord-Süd-Richtung, sozusagen auf der gleichen geografischen Breite liegen, haben die eine andere Zeit. Wir mussten unsere Uhren eine Stunde vorstellen. Und das liegt daran, dass New South Wales die Sommerzeit benutzt, aber Queensland nicht. Und in Australien ist jetzt halt dann bald Sommer. Deswegen gibt es hier jetzt Sommerzeit. Geht die Sonne wieder nicht ganz so früh auf. Ja, und dann danach sind wir schließlich in New South Wales wieder etwas ins Inland abgebogen. Und zwar zur Stadt, die man Murwilumba schreibt, aber scheinbar Murwilumba oder so ausspricht. Ich habe es immer noch nicht ganz gelernt.
Die nuscheln da auch echt über irgendwie alles so komplett drüber. Die sagen irgendwie nur so Murwilumba oder so. Das ist Mumba. Wir sagen einfach Mumba. Ich glaube, das kommt ihm am nächsten.
Ja, und um da hinzukommen, mussten wir auch 2 Kilometer auf der Autobahn, oder wir konnten uns entscheiden, 2 Kilometer auf der Autobahn abzukürzen, dem sogenannten Pacific Motorway. Und das war tatsächlich nicht mal illegal. Wir hatten uns ja beim Brisbane Valley Rail Trail als Radfahrer etwas diskriminiert gefühlt. Aber generell ist Australien auch in vielerlei Hinsicht ein sehr fahrradfreundliches Land. Also auf den Wegen in den Parks darf man fast immer auch Fahrrad fahren oder eben auf den Wegen entlang der Küste, die woanders wahrscheinlich reine Fußgängerzone und Promenade wären. Aber hier steht halt überall Shared Path-Schilder, das heißt Fußgänger und Radfahrer, die sollen teilen. Finden wir auf jeden Fall super. Und außerdem ist es so, dass man trotzdem, auch wenn es einen Radweg gibt, immer auch auf der Straße fahren darf. Es ist ja in Deutschland anders. Also beispielsweise ist der Radweg auf einem Gehweg und gleichzeitig gibt es einen Seitenstreifen mit Fahrradsymbol auf der Straße daneben, sodass man sich vielleicht als Familie mit Kindern entscheiden kann, ich fahre lieber auf dem Gehweg, aber wenn man jetzt so ein Roadbike hat und schnell von A nach B kommen will, kann man auch auf der Straße fahren, so auf die Art. Und man darf eben sogar auf manchen Autobahnen mit dem Fahrrad fahren. Jedenfalls außerhalb der Städte und eben auf diesem Pacific Motorway, der eben eine Autobahn ist. Und der führt eben entlang der Küste von Brisbane nach Sydney. Da könnte man quasi auch von Brisbane nach Sydney einfach komplett auf der Autobahn radeln. Da sind tatsächlich auch Fahrradpiktogramme auf den Seitenstreifen gepinselt. Also es fällt einem auf, dass man da nicht illegal da auf diesem Seitenstreifen fährt. Also es ist ja an sich schon verrückt, auch in so einem Land wie Australien hätte man das nicht unbedingt erwartet. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da wirklich Lust drauf hätte, da die ganze Strecke auf der Autobahn zu fahren. Ist ja sicherlich nicht die schönste Strecke trotz allem neben dem ganzen Verkehr. Aber 1-2 Mal haben wir schon mal für eben ein paar wenige Kilometer von dem Recht Gebrauch gemacht, weil es uns einfach einen größeren Umweg erspart hat, vor allem durch Hügel und Berge, wie eben auch jetzt hier in diesem Beispiel vom Mumba.
Ja, einen Preis zahlt man aber als Radfahrer für diese ganzen Rechte in Australien dann doch, denn in Australien gilt für alle Radfahrer Helmpflicht. Wir tragen ja eh einen Helm eigentlich fast immer, insofern macht das für uns jetzt keinen großen Unterschied, aber trotzdem gut zu wissen und interessant, dass es da so diese ja, irgendwie auch diese Zweischneidigkeit gibt, oder? Auf der einen Seite darfst du auf der Autobahn fahren, auf der anderen Seite hast du eine Helmpflicht. Aber auf der anderen Seite vielleicht ergänzt sich das halt auch gerade und kommt dann unterm Strich aufs Gleiche hinaus wie in Deutschland, wo du nicht auf der Autobahn fahren darfst, dafür musst du keinen Helm tragen.
Ja, dann kamen wir in Mwumba an und hatten dann unsere 4. Warm Showers Host in Folge. Dort durften wir bei Margie und Lindsay übernachten. Aber die Warm Showers Host in Australien, die lassen einen nicht nur bei sich übernachten, sondern konsequent wurden wir eigentlich auch immer abends bekocht und bekamen morgens Frühstück. Also ein absoluter Luxus hier in Australien, Radreisender zu sein, zumindest wenn es irgendwelche Warm Showers Host in der Nähe gibt. Und alle unsere Warm Showers Host in Australien haben in irgendeiner Form auch selbst mal größere Fahrradtouren unternommen, aber wahrscheinlich war niemand bisher so erfahren wie Lindsay und Margie. Die beiden sind jetzt 75 Jahre alt, aber quasi immer noch fit wie ein Tourenschuh, würde ich sagen. Und die machen seit 30 oder 40 Jahren immer wieder Radreisen. Also sie waren mit dem Fahrrad in Südamerika, in Europa, in Asien, Australien und in Neuseeland unterwegs. Einmal sind sie wohl auch mit einer Tourgruppe nach Lhasa gereist, hatten wie zufällig ihre Fahrräder dabei und haben sich dann am Ende der Tour durch Lhasa einfach davongeschlichen und sind mit dem Rad dann einfach weiter zur Grenze nach Nepal gefahren.
Weiß ich auch nicht, ob das heutzutage noch funktionieren würde mit den ganzen Kameras, denn ne, das ist ja in Tibet, das heißt, da braucht man eigentlich einen Guide und weiß nicht, das war wahrscheinlich auch damals schon so. Damals konnte man sich wohl einfach noch davonschleichen und keiner hat es gemerkt. An der Grenze hat wohl auch keiner was gesagt damals. Schon verrückt. Sie hatten schon so manche Story zu erzählen auch.
Ja, ganz nebenbei haben sie dabei auch noch Schotterpässe von über 5000 Meter überquert. Ja, und während Corona, da waren sie also schon um die 70 Jahre alt, sind sie von Alice Springs nach Hause geradelt. Also einmal quer durchs härteste Outback, 4 Wochen Sandpisten, 4 Wochen Gegenwind, haben sie gesagt. Und das zu fahren war kein Spaß, haben sie auch gemeint. Aber die Abende und Nächte im Zelt in diesem Outback, die hätten das wieder wettgemacht. Auf jeden Fall wirklich sehr beeindruckend, die beiden. Einmal mehr ziehen wir unsere Fahrradhelme und hoffen, dass wir im Alter auch noch so fit sind, weil wir hier so schlimm durch die Gegend mit dem Fahrrad immer hoch und runter fahren.
der Grund für unseren Abstecher ins Inland nach Mumba war nicht nur, dass wir dort eben Margie und Lindsay treffen konnten, sondern auch, dass hier mal wieder ein Rail Trail startet. Dieses Mal der sogenannte Northern Rivers Rail Trail. Der schien recht neu zu sein und dieses Mal war der auch tatsächlich einigermaßen familientauglich hergerichtet und wurde auch entsprechend rege genutzt. War auf jeden Fall sehr viel mehr los als auf den Rail Trails, die wir davor bereits gefahren waren. Und er kam auch Australien typisch mit einem plakatgroßen Schild an Safety Rules einher. Also wenn ihr denkt, Deutschland wäre das Land der Schilder und der Regeln, dann wart ihr sicher noch nicht in Australien. Also es geht schon damit los, dass man auf dem Rail Trail zum Beispiel nicht mit E-Scootern fahren kann. Mit sogenannten Mobility Scooters, was auch immer das genau ist, hingegen schon. Push-Scooters, also Tretroller, sind nur auf asphaltierten Abschnitten erlaubt, die es eigentlich kaum gab, meine ich wieder überwiegend geschottert. Und E-Bikes sind erlaubt, aber nur bis 250 Watt. Ach so, und dann Pferde sind erlaubt, wenn man sie vorher online angemeldet hat. Außerdem ist Rauchen verboten und falls sich jetzt jemand von euch fragt, ja, auch explizit E-Zigaretten. Das Füttern von Wildtieren ist verboten, man darf kein Feuer machen und Camping on the Rail Trail ist auch verboten. Dieses letzte Verbot, das haben wir für uns mal eng ausgelegt und haben dann eben schweren Herzens neben dem Rail Trail gezeltet. Und also das war jetzt auch wirklich nur eine Auswahl der Regeln. Für alle haben wir jetzt hier wirklich keine Zeit in dieser Podcast-Episode. Aber es gibt auch noch nicht nur die Safety-Rules, sondern es gibt natürlich auch noch ebenso viele Safety-Tipps. Zum Beispiel das Tragen von heller und gut sichtbarer Kleidung oder Use Safe Speeds oder Take Extra Care Around Children. Aber gut, das sind ja nur die Safety-Tipps, nicht die Safety-Rules. Also ich nehme mal an, das ist optional und ich muss bei Children nicht Extra Care taken. Kann ich mir aussuchen, ob ich das mache oder nicht. Was auch absurd war, war, dass wirklich bei jeder einzelnen, auch noch so kleinen Brücke über jeden Pupsbach haben sie pro Fahrtrichtung so ein Schild vor die Brücke aufgestellt. Groß Danger, nichts von der Brücke werfen, nicht von der Brücke springen. Also wirklich total absurd. Aber vielleicht denkt ihr euch jetzt, Safe Speeds, Take Care Around Children, was soll denn damit jetzt eigentlich genau gemeint sein? Und falls das so ist, kein Problem, geht einfach mal auf die Website des Rail Trails. Da haben sie nämlich extra ein paar YouTube-Videos produziert, also Videos im Plural, genau genommen sind 6 Videos, die das dann alles nochmal im Bewegtbild veranschaulichen, diese ganzen Regeln.
Ja, das Geld, was in die Ausarbeitung und das Aufstellen dieser Schilder und in die YouTube-Videos geflossen ist, das hätten sie mal lieber in ein paar Brücken am Brisbane Rally Rail Trail gesteckt. Wäre da, finde ich, besser angelegt gewesen. Das Verrückte ist ja auch, der Rail Trail hier, der hört nur nach knapp 25 Kilometer schon wieder auf. Also kurz hinter der Überquerung des Cripps Creeks und zwar ganz schön abrupt. Die restliche Bahntrasse dahinter ist abgesperrt und auch völlig überwuchert. Offenbar verläuft die Trasse dadurch irgendein Landkreis oder so, der bei diesem Railtrail-Projekt auf der Bremse steht. Und da muss man dann also sein Fahrrad steil hoch zur Straße schieben. Familientauglich ist der Railtrail hier also doch erstmal nur als Sackgasse. Später gibt es dann noch einen zweiten, knapp 30 Kilometer langen Abschnitt, der auch wieder fertig hergerichtet wurde. Sind wir auch gefahren, dazu gleich mehr, denn erstmal hat uns die ca. 60 Kilometer lange Lücke im Rail Trail eben die Gelegenheit geboten, nochmal zurück zum Meer zu fahren.
Ja, das Meer war vom abrupten Ende am Crabs Creek nämlich dann auch gar nicht mehr so weit weg. Sind dann erst noch ein bisschen durchs Billy Nudgel Nature Reserve gefahren, das da an der Küste liegt. War eine recht holprige, schmale Straße, aber durch einen ganz hübschen Wald. Mussten da auch mal wieder eine kleine Flussquerung machen. Zum Durchfahren war der Fluss ein bisschen zu tief und zu steinig. Durchschieben hätte man im Prinzip können, aber wir haben ja keine Sandalen mehr, wie wir in Episode 86 erzählt haben. Das heißt, wir hätten barfuß durch den Bach gehen müssen, wenn unsere Halbschuhe nicht hätten nass werden sollen. Und barfuß wäre es dann auch nicht so wahnsinnig angenehm gewesen, weil, wie gesagt, der war relativ steinig, dieser Bach. Aber zum Glück hat da jemand einen dünnen Baumstamm quer über den Bach gelegt. Der wäre zwar zum Drüberbalancieren freihändig definitiv zu dünn gewesen. Ich schätze mal, da hätten wir uns dann früher oder später irgendwo auf dem Weg auf die andere Seite dann doch noch nasse Füße geholt. Aber wir hatten ja ein Fahrrad dabei. Und wenn man sich beim Drüberbalancieren gleichzeitig am Fahrrad festhalten kann, dass man dann währenddessen neben dem Baumstamm durch den Bach schiebt, das ging dann eigentlich ganz gut. Und so sind wir dann doch trockenen Fußes auf die andere Seite gekommen.
Dann kamen wir beim Ort Brunswick Cats zurück an den Strand und von dort führte dann so ein sandiger Weg parallel zum Strand nach Süden. Also quasi mitten durch das Gestrüpp, das da hinter dem Strand wächst, aber jetzt nicht überwuchert. Also konnte schon fahren, aber war ein bisschen sandig. Da hätte es auch ein paar grandiose Zeltplätze mit privatem Strandzugang gegeben. Aber leider war das halt auch Naturschutzgebiet und überall standen Zelten verboten Schilder rum. Wir hatten auch kurz überlegt, oh, sollen wir uns jetzt trotz der Schilder hier irgendwo verstecken, weil am Strand ist es wahrscheinlich in der Stadt und so auch wieder verboten und so. Aber es war auch so, dass der Weg weiter nach Süden halt ein bisschen arg sandig war und wir wollten lieber zurück zum Strand wechseln und auf dem feuchten, festen Sand weiterfahren. Und diesen feuchten, festen Sand, den gibt es aber eben nur bei Ebbe, sonst ist der Strand überspült vom Wasser bei der Flut. Und zu dem Zeitpunkt war eben gerade Ebbe und am nächsten Morgen wäre hingegen Flut gewesen. Das heißt, wir haben hier nicht gezeltet, sondern sind gleich rüber auf den Strand und dann 7 Kilometer lang eben auf dem Strand weitergefahren. Immer schön nah am Wasser, weil der Sand dort am festesten war.
Ja, das war richtig cool. Also mit dem Fahrrad kilometerlang auf einem Strand entlangfahren, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man versuchen sollte in eine längere Radtour, wenn es sich einbietet, irgendwie einzubauen. Also war auch wirklich ein wunderschöner weißer Sandstrand, schönes blaues Meer zu unserer Linken, grün bewachsene Dünen zu unserer Rechten und dann fährt man eben zwischen Meer und Dünen über diesen festen Teil des Sandes. Das war schon grandios, das war cool. Einzigartiges Erlebnis.
Gezeltet haben wir dann stattdessen nach diesen 7 Kilometern irgendwo gut versteckt in so einem kleinen Wäldchen, das kein Naturschutzgebiet mehr war. Übrigens ein Wäldchen mit ganz vielen Paperbark Trees, wörtlich übersetzt, also sowas wie Papierrindenbäume. Und deren helle Rinde besteht aus ganz vielen so papierdünnen Schichten, von denen die äußeren auch immer wieder abblättern. Und der Baumstamm sieht dann so ein bisschen so aus wie so ein altes, völlig zerfleddertes Buch. Und wenn die Rinde auf den Boden fällt, dann denkt man auch erst, hat da jemand sein Klopapier wieder liegen lassen. Aber es ist tatsächlich die Rinde von dem Baum. Der deutsche Name der Bäume ist wohl die Myrtenheide. Warum auch immer wieder die deutschen Namen so komisch sind von diesen Pflanzen oder auch Tieren. Danach ging es dann wieder zurück ins Inland. Die Eisenbahntrasse verläuft da schön flach unten im gewohnten Tal des Wilson Rivers. Aber wie wir gesagt haben, dieses Stück ist bisher leider nicht als Radweg hergerichtet. Stattdessen müssen wir also auf den Sträßchen fahren und die folgen eben nicht dem Flusstal, sondern verlaufen immer schön über die Hügel drumherum. So sind wir dann eben hoch und runter nach Lismore gefahren und ab dort beginnt dann der zweite fertiggestellte Abschnitt des Rail Trails. Also auch wieder absolut wunderbar hergerichtet gewesen, hat schön flach durch die grünen Waldfelder und Wiesenlandschaften geführt, was letztlich eigentlich auch nicht so anders aussieht, als was wir aus Deutschland kennen oder wie wir uns mittlerweile Deutschland vorstellen, zurückdenkend. Also spektakulär war es jetzt nicht besonders, aber war einfach schön zum Durchradeln, gerade auch mit der flachen Steigung auf der Bahnlinie. Wobei, anders als beim letzten, also beim ersten Abschnitt bei Marumba, ist der Tunnel bei diesem Abschnitt jetzt nicht befahrbar hergerichtet gewesen. Also es gibt einen Eisenbahntunnel da und dieser Tunnel, der macht hier anscheinend eine Kurve und daher ist es da drin ziemlich dunkel und deswegen leben dort wohl seltene Fledermausarten. Also hoffentlich ist der Schutz der Fledermäuse der Grund dafür, dass wir über den Berg rüber müssten und nicht die Sicherheitsbedenken wegen der Dunkelheit im Tunnel. Immerhin war es so, dass oben auf dem kleinen Pass, da gab es ein Picknickplätzchen mit einer recht schönen Aussicht und das haben wir eben als Zeltplatz genutzt. Also wohlgemerkt neben dem Radweg haben wir gezeltet und nicht auf dem Radweg. Und das schien auch wieder mal keinem der Passanten auch nur im Mindesten zu stören. Also weder den Benutzern des Rail Trails, die da am Abend oder am nächsten frühen Morgen tatsächlich schon wieder vorbeikam, aber auch nicht den Bauer von dem angrenzenden Grundstück. Und als wir da morgens eben aus dem Zelt rausgeguckt haben, haben wir dann den Bauer gesehen, der da übrigens auf seinem Quad drauf saß. Und der hat uns dann gegrüßt und sich entschuldigt für das Muhen der Kühe, das uns womöglich geweckt hat.
Ja, von dort waren es dann noch so 10 Kilometer auf dem Rail Trail bis in die Stadt Casino. Und dort war der Rail Trail dann auch endgültig zu Ende. Ich glaube, der ging dann sogar wieder in Schienen über, die tatsächlich noch benutzt werden. Also da ist auch nicht wirklich jetzt erstmal zumindest kein Potenzial dafür da, den Rail Trail noch zu verlängern. Und das Ende des Rail Trails ist jetzt in dem Fall auch gleichbedeutend mit dem Ende dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ja irgendwie so, zumindest aus meiner Sicht, weiß nicht, ob ihr das als Hörer auch so empfindet, eine thematisch recht vielfältige Episode. Ich habe auch das Gefühl, spätestens seit Südostasien, aber es wird immer schlimmer oder immer mehr, schweifen wir immer mehr in Zoologie ab und die verdrängt so ein bisschen die historischen Einordnungen, die wir früher häufiger gemacht haben. Aber in Australien gibt es halt historisch nicht so viel zu erzählen. Da gibt es ja noch nicht so lange eine Geschichte. Gut, die Aborigines, weiß ich nicht, hätten vielleicht auch viel zu erzählen. Ich weiß nicht, wie viel die niedergeschrieben haben, aber so ist es jetzt halt. Ich hoffe, ihr findet das im Zweifel auch interessant und vermisst nicht allzu sehr die historischen Einordnungen, die bestimmt früher oder später auch nochmal irgendwann kommen werden. Falls ihr da eine sehr starke Meinung zu habt, findet ihr absolut super oder findet ihr absolut beschissen, könnt das uns ja schreiben und dann können wir gucken, ob wir da in Zukunft entsprechend etwas mehr darauf eingehen können, was euch interessiert. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit einmal mehr und bis zum nächsten Mal, die nächste Episode. Meinst du, das wird die letzte Australien-Episode dann?
Kommt ganz drauf an, wie viel noch passiert und was du wieder an interessanten zoologischen Fakten oder so nachrecherchieren willst.
Ja, schauen wir mal. Spätestens in Neuseeland gibt es bestimmt wieder einiges zu erzählen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.